Der Politikgeflüster Podcast.
China spielt im Ukraine-Krieg eine wichtige Rolle, auch ohne es wirklich zu wollen. Russland sucht, wie zuletzt Außenminister Lavrov, demonstrativ den Schulterschluss. Die EU und die Vereinten Nationen dagegen wünschen sich eine klare Positionierung Chinas gegen den russischen Angriffskrieg. Traditionell sieht sich die asiatische Großmacht eher als Partner Russlands und vor allem als Gegenpol zum Westen. Und das scheint trotz des Ukraine-Kriegs auch erstmal zu bleiben.
China präsentiert sich als neues Machtzentrum der Welt. Staats- und Regierungschefs aus 37 Ländern sind für das Treffen der neuen Seidenstraße nach Peking gereist. Das Milliardenprojekt der chinesischen Regierung war zuletzt in die Kritik geraten. Bei seiner Eröffnungsrede versprach der Staatsführer mehr Offenheit. Das Ziel der neuen Seidenstraße sei, so Xi, sich als Weltgemeinschaft zusammen den großen Herausforderungen zu stellen.
Bewaffnete Sicherheitskräfte führen einen Inhaftierten ab. Bei einem Verhör kommt ein Stuhl zum Einsatz, der laut der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch zur Folter verwendet wird. Erschreckende Bilder aus chinesischen Umerziehungslagern im Regierungsbezirk Xinjiang aus dem Jahre 2018. Sie zeigen, wie brutal China mit seiner uigurischen Minderheit umgeht.
Eine Produktion des Ernst-Haeckel-Gymnasiums.
Amber hat bekommen, was sie verdient, sagt sie. Nämlich nichts, fügt ihre Freundin hinzu. Ihre zahlreichen Anschuldigungen, Johnny Depp habe sie verprügelt und sexuell misshandelt, die Geschworenen hatten dafür keine Beweise gefunden. Das heutige Urteil bestätigt, was wir von Beginn an gesagt hatten, dass die Vorwürfe gegen Johnny Depp diffamierend sind und jeder Grundlage entbehren.
Die süßen Zwillinge heißen Finnland und Schweden. Wir erinnern uns, Putins Einmarsch in die Ukraine sollte eine Ausweitung der NATO nach Osten verhindern. Dafür kriegt er eine nach Norden. Glückwunsch zum Eigentor, Wladimir. Das 9-Euro-Ticket für 9 Euro 3 Monate lang mit Bus und Bahn überall hin. Geilomat.
Das könnte diesen Sommer für Pendlerinnen und Pendler vor allem bedeuten, zusammenrücken.
Wenn ein 9-Euro-Ticket kommen sollte, dann wird der Zoch auf jeden Fall explodieren.
Meine Damen und Herren, aufgrund des 9-Euro-Tickets wird die Regionalbahn nach Altenbeken leider explodieren. Wir bitten dies zu entschuldigen.
Tja, hoffentlich ist der Zug nicht explodiert. Die Monate, die schon laufen, zeigen teilweise, glaube ich, etwas anderes, teilweise auch nicht. Dementsprechend herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Politikgeflüster-Podcasts. Nach einer Spezialausgabe und einer kurzen, abibedingten Pause sind wir zurück. Und gleichzeitig zurück mit der letzten Folge vor der Sommerpause. Auch das ist natürlich irgendwie ein bisschen surreal, aber so ist es nun mal leider in der normalen Planung. Und gleich in einer speziellen Folge. Denn wer das Intro genau verfolgt hat, mitbekommen, irgendwie steckten da doch mehrere Themen drin. Denn neben China, sehr ausführlich am Anfang, im Zuge unserer Reihe Wir schauen über Grenzen, gab es dann doch noch so 3 weitere Themen, die dabei eine Rolle gespielt haben. Denn heute brechen wir mit unserem System der normalerweise 2 Themen und schauen uns heute mal etwas mehr an, weil es einfach zu viele aktuelle Themen gab. Dementsprechend ein Fokus auf China im ersten Teil und dann haben wir uns 3 Themen gesucht, die uns besonders interessiert haben und für uns von Relevanz waren in der letzten Zeit. Nämlich der Blick auf den Fall zwischen Johnny Depp und Amber Heard, dann der Blick auf die Energieentlastungspakete der Bundesregierung und natürlich, selbstverständlich, auch auf die NATO, mögliche NATO-Erweiterung. Und dementsprechend ganz volles Programm für heute. Apropos volles Programm, wer jetzt denkt, wir gehen in die Sommerpause und von uns kommt nichts? Nein, natürlich wie im letzten Jahr haben wir uns auch in diesem Jahr entschieden, wieder eine kleine, etwas andere Sommerreihe zu starten. In diesem Jahr ist die Idee, wir nehmen 3 Top-Themen, nämlich die 3 Top-Themen, die abseits der aktuellen Politik immer diskutiert werden. Und das ist laut allen Umfragen soziale Ungleichheiten, Bildung und Digitalisierung. Und schauen uns diese 3 Schwerpunktthemen mit Gästen jeweils an. Alle 2 Wochen eine Folge. Wieder knapp 60 Minuten. Klammer auf, wer uns kennt, weiß, das wird schwierig werden. Wir probieren es. Um so ein bisschen durch den Sommer zu kommen und dann auch diese Lücke, die wir haben, bis zum September irgendwie zu schließen. Also auch da ein volles Programm schon als Vorausschau. Aber jetzt sind wir erstmal im Hier und Jetzt und in der jetzigen Folge. Und weil die schon so voll ist, ist es umso wichtiger, dass wir auch entsprechend Leute haben, die damit entsprechende Expertise unterstützen können. Denn nur wenn ich hier reden würde, wäre das sehr langweilig und das würde sich hoffentlich auch niemand anhören. Dementsprechend bin ich froh, dass heute wieder unsere FlüsterInnen dabei sind. Und da der Sommer vor uns steht, bei Aufnahme, bei manchen unserer Unterstützenden heute hohe Temperaturen in den Räumen herrschen, ist die Frage natürlich sehr naheliegend. Was sind denn eure Sommer-Highlights. In der Hoffnung, es gibt auch welche. Und das Eröffnungswort quasi in dieser Runde hat heute Aha.
Vielen Dank für die charmante Überleitung. Ja, tatsächlich kann ich mich über die hohen Temperaturen nicht beklagen. Ich bin ein totaler Sommermensch und liebe die Hitze. Das ist eher ein Ausnahmefall. Und umso mehr freue ich mich dann auf den August nach der Klausurenphase, in dem ich dann hoffentlich mit einem Interrail-Ticket ein bisschen durch Europa fahren kann mit zwei Freundinnen. Das motiviert mich sehr, bis dahin durchzuhalten. Und das ist so, ja, mein Highlight dieses Sommers.
Ja, ich bin LP und mein persönliches Highlight diesen Sommer ist tatsächlich, dass wir wieder Familienzuwachs bekommen und da freue ich mich schon enorm drauf und ja, bin gespannt, wie es dann so wird.
Mein Name ist LZ, beziehungsweise mein Kürzel, und ich freue mich auch am meisten auf den Urlaub und generell nochmal die Zeit, die ich mit meinen Freunden genießen werde, bevor ich dann im Oktober beziehungsweise Ende September umziehe.
Ich bin immer noch kein Fan davon, dass du umziehst, by the way, aber ja, das ist nicht mein Sommerhighlight. Mein bisheriges Sommerhighlight war, dass ich mein Abitur bestanden habe. Gerade so, ich habe es tatsächlich geschafft. Und das Sommerhighlight, was jetzt noch kommt, ist, dass ich eine von meinen besten Freundinnen wiedersehen werde, die ich leider nicht sehr, sehr oft sehe, weil sie relativ weit weg wohnt von mir. Aber diesen Sommer ist es wieder soweit und ich freue mich sehr darauf, sie endlich wiederzusehen.
Hallo, ich bin HK. Ich hoffe, mein geht jetzt. Hab lange gebraucht dafür. Ja, also mein Sommerhighlight wird wahrscheinlich der Urlaub in Anführungsstrichen bei meiner Familie in Nordrhein-Westfalen sein. Genau, also mehr habe ich noch nicht geplant, aber ich bin immer offen.
Ja, hört sich ja nach einem sehr speziellen Sommer an, bei allen von euch, sehr schön. Und wer hoffentlich auch einen schönen Sommer hat, zumindest hat er die Haare schon schön, ist Hans. Hallo Hans, schön, dass du bei uns bist.
Hallo, die Haare sind wie immer, du alter Schmeichler.
Ich finde, sie sind etwas länger als sonst, wahrscheinlich ist es die Sommerfrisur schon. Hans, hast du im Sommer irgendwas Spezielles geplant?
Also wenn ich jetzt schon wüsste, was mein Sommerhighlight ist, dann würde es vielleicht gar keins mehr werden. Ich hoffe auf Überraschungen im Sommer und was das Highlight dann wirklich gewesen sein wird, erzähle ich hinterher. Worauf ich mich freue, ist wirklich, dass die politischen Ereignisse und der Beruf, der journalistische Beruf nicht so eng getaktet sind, dass ich mehr lesen kann, dass ich mehr spontan entscheiden kann, was mache ich heute, was mache ich morgen und alle Überraschungen, die das dann so mit sich bringt. Und es wird auf jeden Fall eine Woche bei Freunden in Frankreich geben. Das war die letzten Jahre zuverlässig ein Highlight und ich hoffe sehr, das wird dieses Jahr auch wieder so sein.
Das klingt doch nach einem sehr, sehr schönen Plan für den Sommer. Mhm. Da haben wir auch Glück, dass die Pandemie uns gerade nicht so stark betrifft. Wenn man der öffentlichen Diskussion Glauben schenken mag, ist das so. In Wirklichkeit gehen die Zahlen ja entsprechend nach oben. Ja, und wir wollen heute im ersten Teil, wie angekündigt, den Blick nach China werfen im Rahmen unserer Reihe. Wir schauen über Grenzen. Und warum China interessant ist, ist, glaube ich, eigentlich spätestens durch den Ukraine-Krieg deutlicher geworden denn je. Wer es vorher nicht schon gesehen hat, dass China eine ökonomische Weltmacht ist und immer mehr wird, der muss blind gewesen sein. In einer globalisierten Welt ist das natürlich auch selbstverständlich, dass spätestens die Corona-Pandemie gezeigt hat, wie sehr und wie groß die Abhängigkeit an den chinesischen Markt ist, sowohl als Import- als auch als Exportmarkt. Und gleichzeitig erleben wir ein China, das in ihrem Wachstum ja diktatorischer denn je daherkommt, wo Menschenrechte wenig eine Rolle spielen, Minderheiten verfolgt werden. Und China generell in ihrem Auftreten innen- wie außenpolitisch, sagen wir es mal vorsichtig, aggressiv auftritt und schwierig auftritt. Und dementsprechend ist der Plan heute, einmal den Blick zu werfen auf China und auf ja die Rolle, die China vielleicht in der Zukunft spielen kann oder spielen wird, als auch darauf, welche innenpolitische Entwicklung wir in China annehmen. Und ganz klar, das ist ein sehr spezielles Thema, für das man entsprechend auch einen Gast braucht. Und den haben wir gewonnen. Wir haben länger suchen müssen, muss ich gestehen, weil es doch relativ schwierig ist, bei diesem Gebiet jemanden zu finden. Und haben am Ende Steffen Wurzel gefunden, ehemaliger Korrespondent aus China des Südwestrundfunks. Und mit ihr haben wir vorab sprechen müssen, weil er bei unserem Haupttermin nicht verfügbar war. Und wir haben ihn versucht, mal zu diesen ganzen Kernpunkten zu befragen. Und in dieses Interview hören wir gleich einmal gemeinsam rein. Und danach versuchen wir uns dann mal in die Diskussion zu stürzen. In die Frage, na, was macht das denn nun mit China? Ist China dieser große Anspruch, die große Weltmacht, siehe Seidenstraßenprojekt, oder tja, ist das alles mehr Schein als nur Sein? Also einmal Blick hinein in oder Ohren hinein in das Interview. Ja, und in dieser Reihe, wir schauen über Grenzen, schauen wir heute nach China. Warum China? Das war gerade in der Einleitung schon das Thema gewesen. Es gibt da ganz, ganz viele Perspektiven und Fragen, die man sich anschauen kann. Und ganz viele offene Fragen vor allen Dingen, die man thematisieren kann. Und tatsächlich muss ich gestehen, ist das relativ schwierig, da Expertise zu gewinnen. So sehr das Thema China und die Rolle Chinas in der Welt von Interesse ist, so sehr ist es schwierig gewesen, geeignete GesprächspartnerInnen zu finden. Und deshalb bin ich umso dankbarer, dass wir jemanden bekommen haben, der wohl, zumindest hat Hans das mal so ausgedrückt, als absoluter Experte gilt. Bei uns heute zu Gast ist Steffen Wurzel. Hallo, Herr Wurzel.
Ja, hallo.
Sagen Sie mal ganz kurz was über sich. Wer sind Sie? Warum sind Sie der von mir gerade angepriesene Superexperte?
Also ich bin weder Superexperte noch bin ich absoluter Experte. Bin ich absoluter Experte, das ist, glaube ich, etwas zu hoch gegriffen. Ich bin Steffen Wurzel eben, arbeite beim Südwestrundfunk in Baden-Baden, wo ich auch herkomme. Ich habe Geschichte studiert nach meinem Zivildienst und habe dann sehr schnell beim Südwestrundfunk, wo ich auch volontiert habe, also die Ausbildung zum Redakteur gemacht habe, habe ich gemerkt, dass ich mich für Auslandsberichterstattung interessiere, Auslandspolitik und so weiter, und hatte dann die Chance, sehr schnell zum Beispiel als Junior-Korrespondent sogenannter zu arbeiten in Istanbul, habe dann irgendwann ein Stipendium der Robert-Bosch-Stiftung bekommen, mit dem ich dann 3 Monate Zeit verbracht habe in Beijing, in der Hauptstadt Chinas. Das war 2009. Ja, und dann hat mich mein Chef so langsam aber sicher aufgebaut als neuer Hörfunkkorrespondent, der ich dann war. Also ich war China-Korrespondent von 2016 bis jetzt Anfang 2022. Also 6 Jahre war ich ARD-Hörfunkkorrespondent in China, in Shanghai.
Und damit haben Sie genau die Expertise, die wir brauchen. Wir wollten ja auch jemanden haben, der das alles mal vor Ort miterlebt hat oder miterlebt, wie auch immer. Nur kurz zum Hinweis, Herr Wurzel ist uns gerade zugeschaltet aus Amerika. Also wir haben da quasi heute die ganze Welt digital irgendwie dabei. Ja, Herr Wurzel, ich würde mal gerne starten mit der Aktualität, denn mitten im Ukraine-Krieg wird die Rolle Chinas auch immer diskutiert und gesehen und vor allem auch hinterfragt. Während die einen ja davon ausgehen, dass China da so passiver Begleiter ist, sehen andere ja durchaus China als vermeintlichen Gewinner, wenn man Gewinner in diesem Krieg von irgendwie sprechen kann. Wie würden Sie diese Rolle Chinas in diesem Konflikt einschätzen? Welche Rolle spielen Sie? Was wollen Sie sein? Und letztlich damit verbunden auch die Frage, was kann dieser Krieg und damit auch Europas Folgen mit China machen?
Also es ist wie immer bei chinesischer Politik sehr schwer, eine absolute Antwort zu geben, weil Chinas Politik so funktioniert, dass sie 100% intransparent ist. Es werden zwar Dinge verlautbart, es werden Dinge bekannt gegeben, aber es gibt zum Beispiel in China keine richtigen Pressekonferenzen, wo man authentisch fragen kann, authentische Antworten bekommt. Es ist ganz schwierig, sich mit Menschen aus den politischen Sphären wirklich ernsthaft und ehrlich auszutauschen. Ich will es mal so sagen, man kann inzwischen sehr gut beschreiben, was China in diesem ganzen Russland-Ukraine-Krieg nicht ist, nämlich China ist die chinesische Regierung ist kein neutraler Beobachter, obwohl sie das selber so gerne darstellt. Also kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine war es ja so, dass China gesagt hat, grundsätzlich ist es schon so, dass wir Wert darauf legen, dass die Staaten weltweit nicht überfallen werden, jetzt in meinen eigenen Worten. Es wurde dann aber auch sehr schnell klar, dass die chinesische Staatsführung ausdrücklich nicht diesen russischen Überfall scharf kritisiert hat oder verurteilt hat, auch als es in Abstimmungen bei den Vereinten Nationen um dieses Thema ging. Die Staatsmedien zeigen ganz deutlich, dass es über die staatlichen Medien kommuniziert wird, dass Chinas Staatsführung tendenziell tatsächlich der russischen Propaganda folgt, also im Sinne von die NATO sei selber schuld, die NATO-Osterweiterung der letzten Jahre, Südosterweiterung sei schuld daran, dass sozusagen Russland jetzt letztlich gezwungen war, in der Ukraine einzumarschieren, auch das in meinen eigenen Worten. Und das ist schon interessant, weil das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist im Grunde das, was die chinesische Bevölkerung Tag und Nacht präsentiert bekommt, was auch übrigens über die englischsprachigen chinesischen Auslandsmedien, die ja auch allesamt staatlich sind, so kommuniziert wird. Das bekommt man auch bei uns mit, wenn man sich also die englischsprachigen chinesischen Staatsmedien auf Twitter anschaut, zum Beispiel oder Facebook. Und dennoch ist es interessant zu sehen, dass bei internationalen Konferenzen der Ton oder bei internationalen Treffen der Ton doch deutlich gemäßigter ist. Da versucht die chinesische Staatsführung so ein bisschen den Eindruck zu vermitteln, naja, im Grunde geht uns das ja gar nicht so was an, gar nicht so viel an. Wir halten uns ein bisschen zurück und versuchen uns da neutral zu verhalten. Aber langer Rede, kurzer Sinn, wenn man einen Strich drunter zieht, ein Fazit zieht, ist es schon so, dass die chinesische Staatsführung sehr deutlich Wladimir Putin unterstützt bei diesem Krieg. Zumindest rhetorisch.
Die Frage dabei ist auch immer, welche Rolle spielt quasi Taiwan? Das ist ja immer so das Bild, was man dann aufmacht, das Verhältnis China zu Taiwan und auch die Rolle der Amerikaner dann in diesem Verhältnis zum Taiwan. Wie würden Sie jetzt diese Rolle Taiwans im Verhältnis zu China im Kontext dieser Ukraine-Krise einschätzen? Hat das irgendwas verändert? Hat das irgendwas im Verhältnis verändert? Muss man damit Angst haben, dass die Chinesen ähnliche Schritte im Taiwan gehen? Oder ist es eine unberechtigte Angst?
Also zunächst mal ist es sehr berechtigt, dass Sie diese Frage stellen, weil die kommt auch immer wieder an dieser Stelle. Ich warne nur davor, das gleichzusetzen. Aus Sicht der chinesischen Staats- und Parteiführung ist Taiwan ein integraler Teil der Volksrepublik China. Das ist einfach der große Unterschied, den es gibt. Selbst in Russland ist es ja vor gar nicht so langer Zeit nicht so gewesen, dass gesagt wurde, Ukraine gehört ganz automatisch zu Russland dazu. Da gibt es Parallelen, aber man muss da einfach trennen. Wenn man sich die Fakten anschaut, muss man ganz deutlich anerkennen, dass Taiwan niemals in der Geschichte Teil der Volksrepublik China war. Deswegen ist es schon so, dass die taiwanische Perspektive ist, dass die ständig in der Angst leben, sozusagen vom großen Nachbarn China überfallen zu werden. Aus Sicht der Staatsführung ist es allerdings nun so, dass die eben immer argumentieren, vor allem gegenüber ausländischen Beobachtern, naja, letztlich geht euch das ja alles nichts an. Weder in den USA, noch in Asien selbst, noch in Europa. Das ist alles eine interne Angelegenheit. Dass das nicht der Realität entspricht, sondern dass Taiwan de facto natürlich ein unabhängiges Land ist seit Jahrzehnten, das steht da außen vor. Ich glaube, was jetzt einfach dieser Krieg in der Ukraine in Sachen Taiwan gebracht hat, ist, dass weltweit, vor allem im Asien-Pazifik-Raum, eine größere Aufmerksamkeit besteht. Ne, so nach dem Motto, wieder in meinen eigenen Worten, wenn eine riesige Nation wie Russland, die ja durchaus auch wirtschaftlich und auch Softpower oder renommee-mäßig was zu verlieren hat und ja auch einiges verloren hat mit dem Überfall auf die Ukraine, wenn die es wagen, einen Nachbarn zu überfallen wie die Ukraine, ist dann vielleicht ein Land wie die Volksrepublik China auch in der Lage, mit hohen Kosten verbunden, ja, aber dennoch den Nachbarn Taiwan zu überfallen? Diese Frage wird gestellt. Ich glaube nicht, dass es mehr oder weniger wahrscheinlich geworden ist. Wir dürfen nicht vergessen, Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping droht seit vielen Jahren immer wieder offen mit einem Einmarsch Taiwans, mit einem Krieg. Nochmal, er selber oder aus chinesischer Perspektive ist es so, dass die sagen, nee, wir drohen nicht mit einem Einmarsch in ein anderes Land, das gehört ja uns, wir marschieren also ins eigene Land ein. Ja? Das ist so, oder wir setzen uns da mit einem feindlichen Regime, das in Taiwan am Start ist, auseinander. Ne? Also die Perspektive muss man immer beobachten. Aber die Aufmerksamkeit ist jetzt einfach viel größer geworden. Ist es wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher geworden, dass Taiwan irgendwann überrannt wird in den nächsten Jahren von China? Nee, würde ich nicht sagen. Also da hat sich an der Grundkonstellation erstmal nichts geändert.
Wobei natürlich die Parallelen schon vorhanden sind. Ne? Sie haben gerade davon gesprochen, dass dieses, man hat es also bei den Reden von Putin im Vergleich manchmal rangeführt mit den Worten, dieses Heim ins Reich, diese Grundkonstellation hört man jetzt da in Taiwan ja auch raus. Der Unterschied meines Erachtens ist halt nur, die Amerikaner haben ja deutliche Schutzbedingungen gestellt für den Taiwan und haben ja eigentlich, wie konkret auch immer, darüber streitet man sich so ein bisschen, aber sie haben garantiert ja für den Schutz Taiwans einzustehen. Also wenn Sie gerade sagen, es hat sich nicht am Verhältnis geändert, ist für mich die grundsätzliche Frage, wie wahrscheinlich würden Sie es denn halten, vorausgesetzt China geht diesen Schritt, dass die Amerikaner dann dieser Pflicht nachkommen oder lassen sie dann Taiwan fallen, um China als Partner, Handelspartner oder wie auch immer nicht zu verlieren?
Ich glaube das nicht, dass das so kommen würde. Das war, als Donald Trump an die Macht kam, ich war damals auch gerade relativ neu noch in Shanghai als Korrespondent unterwegs, sind viele davon ausgegangen, dass Donald Trump sozusagen Taiwan über die Klinge springen lässt, als Bargaining Chip, wie man auf Englisch sagt, also als Faustpfand, um irgendwie andere Vorteile zu bekommen. Ich glaube, das ist definitiv nicht mehr Thema, sondern die Fronten sind da ganz klar. Was Sie eben andeuteten, das ist eine sehr komplexe und interessante Grundkonstellation. Ja, es ist so, dass die Vereinigten Staaten, dass es dort ein Gesetz gibt, das sozusagen die jeweilige US-Regierung verpflichtet, Taiwan so auszustatten, dass es sich selbst verteidigen kann. Es ist aber eben im Umkehrschluss oder die andere Seite der Medaille ist, dass Taiwan nach wie vor keine diplomatischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten hat und auch umgekehrt. Also es ist so eine komische, ambivalente Situation. Einerseits ist man verbündet, ja, andererseits hat man nicht mal direkte diplomatische Beziehungen. Man sagt dazu auch eine diplomatische oder eine strategische mir fällt das Wort gerade nicht ein, aber es ist eine
sonst sagen Sie es auf Englisch.
Eine Disambiguity, also eine man betont, dass man im Ungenauen bleibt, so könnte man es vielleicht formulieren. Ja? Also die Vereinigten Staaten legen Wert darauf, dass sie im Ungenauen bleiben. Also zwar hat Joe Biden, wenn er in Interviews darauf angesprochen wurde, würdet ihr Taiwan verteidigen, im Zweifelsfall mehrfach mit Ja geantwortet. Aber wenn man sich anschaut, was ja mächtige Außenpolitiker, Verteidigungspolitiker und übrigens auch Mitglieder des US-Senats, die ja letztlich die Außenpolitik sehr kräftig mitbestimmen, wenn man die fragt, ist es da schon deutlich uneindeutiger, sage ich mal. Also ich will damit sagen, die US-Seite lässt ganz ausdrücklich und absichtlich die chinesische Seite im Unklaren, wie sie selbst sich verhalten würden. Aber nochmal, entscheidend im Moment ist was anderes. Entscheidend ist, dass dieses ganze Thema Taiwan, dass wir jetzt schon über Taiwan so intensiv und detailliert sprechen, dass das jetzt zum Alltag gehört, das ist wirklich was Neues und da hat der Ukraine-Krieg sicherlich zu beigetragen. Und übrigens, die Menschen in Taiwan, die ich kenne, mit denen ich zu tun habe, die sehen darin schon einen kleinen Erfolg, dass sozusagen dieser gesamte Themenbereich Taiwan plötzlich auf der Agenda ist. Nicht nur im Asien-Pazifik-Raum, nicht nur in den beteiligten Staaten, sondern auch bei uns in Europa. Das wird schon als kleinerer oder mittlerer Erfolg verbucht.
Ich würde mal als letzte Frage zur Außenpolitik und dann kann der Rest ja gerne die Innenpolitik übernehmen hier, bevor ich mein Solo fertig spiele. Als letzte Frage zur Außenpolitik, den Blick nochmal ein bisschen weiten. Also wir haben jetzt die Rolle Chinas Richtung Europa besprochen oder in den Blick gerichtet, die Rolle Chinas zu Taiwan. Was in einer Diskussion in Europa meines Erachtens wenig thematisiert wird, ist die Frage des Südchinesischen Meers und generell die Rolle, die die Chinesen eigentlich in diesem kompletten Gebiet spielen. Ich war da sehr überrascht zu lesen oder ich habe es auch in einem anderen Podcast gehört, da wurde darüber gesprochen eigentlich, wie sehr die dort aktiv sind. Und aktiv heißt wirklich, also diplomatisch aktiv, unterstützen die Länder dort vor allen Dingen in Umweltschutz und Umweltschutzmaßnahmen. Das hat mich erstmal sehr überrascht, weil ja China jetzt zumal auf der einen Seite zwar da in der Richtung aktiv ist, aber jetzt nicht als das Land gilt, was da sich auf die Fahne geschrieben hat. Also sehr doppeldeutig. Andererseits sagen manche oder haben dort manche argumentiert, dass es eben auch wiederum eine Ausweitung auf anderer Form natürlich des Interessensgebietes ist. Deshalb die Frage an Sie, wie sieht dieser Plan dort in diesem Südchinesischen Meer aus? Wie sehr breitet man sich dort aus? Und inwiefern unterschreibt das vielleicht diese Rolle, die China dort einnimmt als, wir kommen nachher auch nochmal zur Seidenstraße, glaube ich, zur neuen Seidenstraße, diese Rolle als neuer Global Player, eigentlich als die monopolare Weltmacht, die eigentlich überall ihre Finger im Spiel hat.
Also da waren jetzt sehr viele Stichworte drin. Zunächst zur Begriffsklärung erstmal. Südchinesisches Meer ist das, was auf Chinesisch Nanhai heißt, was nichts anderes heißt als das südliche Meer, frei übersetzt. Wenn man sich das auf einer Weltkarte anschaut, ist das im Grunde alles, was ganz an der Südspitze Chinas noch so unten dran hängt, wie so ein Euter, sage ich mal, oder wie so ein Tropfen, der noch unten dran hängt. Das sind also Meeresgebiete, das ist ein riesiges Meeresgebiet. Da ist man also 4, 5, 6 Flugstunden mit dem Flugzeug unterwegs, wenn man da drüber fliegen will, zum Teil. Das ist ein Meeresgebiet, das grenzt an Nachbarstaaten wie die Philippinen, wie Vietnam, wie Malaysia. Taiwan hatte auch Ansprüche. Das ist eine sehr komplexe Gemengelage. Also da gibt es sich überschneidende Gebietsansprüche. Nach allgemeiner internationaler Rechtsprechung auch, da gab es ein Urteil, 2016 war das, glaube ich, ist es so, dass dieses Gebiet als internationales Meeresgebiet anerkannt wird, vor allem, weil es wirklich ein Meeresgebiet ist mit einzelnen Inseln, ja, was die chinesische Staats- und Parteiführung, genauer gesagt das chinesische Militär in den letzten Jahren dort gemacht hat, ist künstlich Land aufzuschütten, um sozusagen ja künstliche Inseln zu schaffen, auf die man dann ja wiederum einen territorialen Anspruch erheben kann. Wenn Sie in China unterwegs sind, sich Wetterkarten anschauen im Fernsehen, online oder in der Zeitung oder in Atlanten auf Landkarten, bei Statistiken, wo der Umriss von China gezeigt wird, wird immer das Südchinesische Meer ganz selbstverständlich als integraler Bestandteil inkludiert in das Staatsgebiet, was so lange, wird übrigens schon seit vielen, vielen Jahren so gemacht, was so lange kein Problem war, wo China militärisch noch nicht so stark war, dass es da irgendwie wirklich Akzente setzen konnte, militärischer Art und Weise. Und das Interessante ist eben, was in den letzten Jahren stattgefunden ist, dass das chinesische Militär dort auch wirklich Waffen stationiert hat, Flugzeuge stationiert hat. Und das ist natürlich überhaupt nicht im Interesse der Nachbarstaaten, auch wenn es da Ambivalenzen gibt, vor allem die Amerikaner, die eben auch grundsätzlich im Asien-Pazifik-Raum ja auch Stützpunkte haben und sich da ja nach wie vor so ein bisschen als die Meerespolizei verstehen und sagen, wir wollen, dass das internationales Meeresgebiet bleibt, dass da jeder durchfahren darf, dass da jeder drüber fliegen darf, ohne sich hier vorher irgendwo anzumelden. Das sorgt eben für große Konflikte. Und ich glaube, was wir nicht vergessen dürfen, wir sind in Europa zwar weit weg, aber im Asien-Pazifik-Raum ist das ein riesengroßes Thema. Was einfach schwer zu verstehen ist für uns in Europa, ist, dass es da eben auch nicht schwarz-weiß ist. Beispiel die Philippinen, die eben die Volksrepublik China vor einigen Jahren vor ein internationales Gericht gezerrt haben, um eben zu sagen, Leute, das ist eigentlich hier internationales Gebiet. Und die Philippiner haben auch Recht bekommen. Also einerseits zoffen sie sich oder haben sie sich gezofft mit den Chinesen vor internationalen Gerichten. Andererseits ist es so, dass die philippinische Regierung ganz deutlich versucht, mit China Wirtschaftspolitik zu betreiben, Handel zu betreiben. Auch andere Nationen im Asien-Pazifik-Raum gehen nicht auf hundertprozentigen Konflikt, wie das zum Beispiel die Amerikaner oder die Australier zunehmend machen oder auch die Japaner seit Jahren schon machen, sondern sie versuchen, ja, so ein bisschen weich zu bleiben. Ja, also einerseits liegt man über Kreuz, was Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer angeht. Andererseits versucht man trotzdem Handel zu betreiben. Und das ist eine Sache, die als europäischer Beobachter, Beobachterin sehr schwierig zu verstehen ist. Aber das sind diese Ambivalenzen, die es eben gibt.
An mir stellt sich so ein bisschen die Frage, wie gerade Deutschland aktuell mit China umgeht, weil natürlich ist China jetzt kein demokratischer Staat und nicht so ein normaler Partner in der internationalen Gemeinschaft. Aber gerade im Zuge des Ukraine-Kriegs muss man natürlich gucken, dass man sich vom ehemaligen, in Anführungsstrichen, Partner Russland abwenden muss. Und da natürlich gewinnt dann China wieder rum an Bedeutung als Global Player. Wie hat denn die Bundesregierung seit dem Ukraine-Krieg jetzt auf China reagiert?
Auch da ganz schwierig reinzugucken. Was ich jetzt so wahrgenommen habe, auch nach dem G7-Gipfel im Süden von Bayern und jetzt übrigens auch beim NATO-Gipfel in Madrid, China wird nicht irgendwie jetzt mehr umgarnt, im Sinne, wir nähern uns China an, weil wir Russland als Handelspartner zunehmend verlieren. Ganz im Gegenteil, China wird ganz offen als Systemrivale benannt. Nicht als Gegner, also diesen ganz knallharten Begriff vermeidet man, aber doch als Rivalen. Und auf chinesischer Seite, was ich jetzt so gesehen habe, die Reaktionen zum Beispiel auf G7 oder auch auf den NATO-Gipfel sind durchaus aggressiv. Also man schlägt da ziemlich zurück. Man sagt, ey, ihr seid da auf dem falschen Dampfer unterwegs, wenn ihr uns als Systemrivalen brandmarkt. Also das gefällt den Chinesen gar nicht. Auch da wieder, was ich vorhin schon mit Taiwan angedeutet habe, finde ich ganz interessant, was so die Gesamtgemengelage angeht. Also die Tatsache, dass wir angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine genauer hinschauen, wo kommen denn unsere Rohstoffe her? Mit welchen Regimen, mit welchen nicht demokratischen, nicht rechtsstaatlichen Ländern betreiben wir denn Handel? Das alles passiert nicht nur mit Russland, dieses Nachdenken, sondern zunehmend auch mit China. Meine persönliche Meinung ist, das tut gut, weil man da einfach jetzt genauer hinschaut. Es gibt unbestritten knallharte Menschenrechtsverletzungen von Seiten der chinesischen Staatsführung, zum Beispiel in Xinjiang, zum Beispiel auch was Hongkong angeht. Ganz grundsätzlich ist es ja eben so, dass China kein Rechtsstaat ist, dass es da also keine Rechtssicherheit gibt. Die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte sogar, hat man all diese Sorgen, die auch Menschenrechtsgruppen, die ja, NGOs, die unabhängige Forscherinnen und Forscher immer wieder ansagen oder das brandmarken, das hat man, diese ganzen Sorgen und Widersprüche hat man ein bisschen in die zweite Reihe gestellt, weil eben China unglaublich attraktiv war als Absatzmarkt, als vermeintlicher Innovationstreiber, natürlich, was jetzt zunehmend in den Hintergrund rückt, aber auch als billiger Produktionsstandort. Es tut sich da einfach jetzt ganz viel. Billiger Produktionsstandort ist China schon lange nicht mehr. Was den Absatzmarkt angeht, ist es tatsächlich so, dass China ja immer noch riesenmäßig wichtig ist, aber es wird für deutsche Firmen viel, viel, viel schwerer, zunehmend, da wirklich Waren zu verkaufen, sei es, weiß nicht, Sportschuhe von Adidas oder Autos von Volkswagen. Man hat da einfach eine ganz starke heimische Konkurrenz, also es ist nicht mehr so einfach, dort Geld zu verdienen. Und auch was den vermeintlichen Innovationstreiber angeht, ist es schon so, dass wenn man genau hinschaut, muss man anerkennen, ja, China ist ein Land der Early Adopter, wie ich es immer sage. Man kann da also ganz einfach neue Technologie ausprobieren. Aber das Rad neu erfunden haben die Chinesen in den letzten Jahren technologisch auch nicht. Also man guckt da inzwischen ein bisschen kritischer hin, genauer hin. Warum? Eben auch, weil man im Zuge des Ukraine-Krieges grundsätzlich sich in Deutschland oder generell in Europa, so beobachte ich das, neu aufstellt und genauer hinschaut, mit wem haben wir es eigentlich wirtschaftlich zu tun.
Genau. Sie hatten ja jetzt schon die wirtschaftliche Entwicklung angesprochen und jetzt möchte ich mal zu einem anderen Thema kommen, nämlich zur sozialen Entwicklung. Wie finden Sie, dass sich die Gemeinschaft in den letzten Jahren in China entwickelt hat, beziehungsweise wie war die soziale Entwicklung in den letzten Jahren?
Sie meinen, was die Gesellschaft angeht, die chinesische Gesellschaft?
Ja.
Also da ist es einfach unglaublich schwierig, alles über einen Kamm zu scheren. Man darf nicht vergessen, China ist in vielen Bereichen entlang der Ostküste, im Süden vor allem, ein steinreiches Land. Da haben Leute so viel Geld zur Verfügung, platt gesagt, die wissen gar nicht, wohin mit dem Geld. Es gibt in China natürlich auch noch riesengroße Armut in irgendwelchen Bergdörfern. Ich war unterwegs, weiß nicht, im Landesteil Guizhou, wo ich Familien getroffen habe, die wirklich von der Hand in den Mund leben, deren größtes Luxusgut ein Smartphone ist, deren größtes Luxusgut eine Klimaanlage ist, die sie mir ganz stolz vorgestellt haben. Aber ansonsten herrscht dort kein Elend, aber bittere Armut. Das heißt, die chinesische Gesellschaft an sich gibt es so nicht. Das ist eine sehr ambivalente Gesellschaft. Dennoch kann man natürlich Trends ablesen. Und der Trend ist ganz klar, die berühmte Mittelschicht. Ja, also Leute, die irgendwie zu einem kleinen Wohlstand gekommen sind, Familien, möchte ich mal sagen, die zu einem kleinen Wohlstand gekommen sind. Diese Mittelschicht ist in den letzten Jahrzehnten deutlich gewachsen, Tendenz weiter steigend. Klammer auf, deswegen ist es auch so interessant für westliche Konsumgüterhersteller, da zum Beispiel eben Sportschuhe, Sportartikel, Autos oder Luxusgüter zu verkaufen, Klammer zu. Natürlich ist es aber auch so, dass die chinesischen Hersteller nicht doof sind. Die springen natürlich auf den Zug auch auf und überholen westliche Hersteller auch in vielen Bereichen zunehmend. Grundsätzlich ist es eben so, dass in China in den letzten Jahren, Jahrzehnten es immer so war, dass man ganz selbstverständlich sagen konnte, meine Kinder werden es irgendwann besser haben als wir selber. Ja, also dass dieses Wohlstandsversprechen konsequent eingehalten werden konnte. Und da ist es jetzt an einem, da ist China jetzt an einem Punkt, wo es kritisch wird, weil das, was ich beobachte, das, was auch andere Beobachterinnen und Beobachter sagen, ist, dass das nicht mehr so selbstverständlich ist. Also Menschen, die jetzt so in ihrem Alter sind, so Anfang 20, sage ich mal, die merken jetzt, hoppla, wir haben plötzlich ein Problem mit Jugendarbeitslosigkeit. Hoppla, wir haben jetzt plötzlich ein Problem damit, dass die Immobilienpreise so stark gestiegen sind und die Löhne aber gleichzeitig nicht deutlich gestiegen sind, dass wir einfach nicht wissen, sollte ich jetzt hier Kinder in die Welt setzen? Sollte ich mir jetzt eine Wohnung kaufen? Wer weiß, ob ich mir das leisten kann? Also ich will damit sagen, der Druck, der gesellschaftliche Druck, der finanzielle, wird auch in China so stark, dass es inzwischen auch schon Gegenbewegungen gibt, dass viele junge Menschen sagen, ich will bewusst Konsum reduzieren, ich will bewusst mich entscheiden für ein einfaches Leben, ich will erstmal bewusst keine Familie gründen, ich will mich auch nicht tot, dumm und dämlich arbeiten. Das ist also eine interessante soziale Gemengelage, die es gerade in den großen Städten Chinas zurzeit gibt.
Mit der sozialen Lage ist ja wahrscheinlich sehr stark auch die Frage der wirtschaftlichen Entwicklung verbunden. Und wir hatten vorhin schon mal diesen Begriff der neuen Seidenstraße genannt, als das Aushängeprojekt quasi Chinas, mit dem sie ihre Einflusssphären ja eigentlich weltweit aussetzen. Die Frage, die damit verbunden ist, ist ja aus Ihrem Blickwinkel eigentlich, ja, wie groß sehen Sie denn diesen Impact dieser neuen Seidenstraße? Was macht das mit dem Land wirtschaftlich, vielleicht auch sozial? Und was macht es vor allem mit der Rolle Chinas in der Welt?
Also die neue Seidenstraße, auf Chinesisch Yi Dai Lu oder auf Englisch One Belt, One Road genannt, ist ein Themenbereich, über den könnte man stundenlang separat sprechen. Es ist ganz, ganz schwer, das wirklich konkret zu machen. Das ist häufig in China so, dass strategische Begriffe rausgeworfen werden. Und das war bei diesem One Belt, One Road, Yi Dai Lu, bei dieser sogenannten neuen Seidenstraße von Beginn an auch so. Es wurde als strategisches Ziel rausgegeben, den Handel mit den Nachbarländern im Asienraum, vor allem in Zentralasien, aber dann auch in Europa bis hin nach Südamerika oder Afrika deutlich auszuweiten über Wirtschaftskooperationen. Wir dürfen nicht den Fehler machen, das sage ich ganz ausdrücklich, nur zu glauben, da gehe es nur um konkrete von A nach B Schifffahrtsrouten, keine Ahnung, von Shanghai in den Hafen nach Piräus oder mit dem Zug von der Stadt Jiwu nach Duisburg oder irgendwie sowas. Das wird ja oft so dargestellt, als gehe es nur darum. Aber es ist viel mehr dahinter. Es sind strategische, geostrategische, wirtschaftspolitische Grundansätze, den Handel mit anderen Nationen aufzubauen. Wenn man es kritisch betrachtet, und ich finde, das sollte man, darf man auch nicht vergessen, was dann noch mit dabei hängt, mit dranhängt. Das ist zum Beispiel der, ich sag mal, Export chinesischer Handels- und Wirtschaftsstandards in anderen Ländern. Das ist sozusagen auch die Tatsache, dass andere Länder durchaus wirtschaftlich abhängig gemacht werden, ein Stück weit von China. Es ist ja häufig so, dass zum Beispiel in anderen Ländern im Rahmen dieser sogenannten neuen Seidenstraße Häfen, Flughäfen, Straßen, Kraftwerke und so weiter entstehen, die von chinesischen staatlichen Banken finanziert werden. Die Verträge sind häufig intransparent, die werden häufig nicht offen gemacht. Problematisch ist auch, dass es da keine gescheiten Ausschreibungen gibt. Also die neue Seidenstraße bringt China wirtschaftlich sehr viel, bringt mit Sicherheit vielen beteiligten Staaten auch sehr viel. Aber das Ganze findet eben in einem Rahmen statt, der nicht dem sogenannten Good Governance Modell entspricht. Also es gibt häufig keine gescheiten Ausschreibungen. Die Verträge, die die beteiligten Staaten oder beteiligten Kommunen in irgendwelchen Ländern oder auch private Firmen tun mit oder schließen mit der chinesischen Seite, sind meistens nicht transparent. Also da sind sehr viele Fragezeichen. Ich warne immer davor, so zu tun, als sei diese sogenannte neue Seidenstraße der Weisheit letzter Schluss und ein riesiger Geniestreich der chinesischen Staatsführung. Das ist es nicht. Es ist eher ein Zeichen dafür, dass China absolut offensiv und selbstbewusst auftritt, was okay ist, was die Staatsführung sicherlich auch darf und sollte. Wir dürfen aber nicht den Fehler machen und uns hinter diesem ja doch sehr romantisch klingenden Begriff, ne, neue Seidenstraße, da denkt man ja sofort an Tausend und eine Nacht und irgendwelche Wüstenkarawanen, dass man da sozusagen das verniedlicht und denkt, da geht es nur um Handel und beide Seiten haben was davon. Nee, das ist definitiv nicht so. Es gibt ja diesen Witz, die chinesische Staatsführung sagt immer, wir wollen eine Win-Win-Situation schaffen, und der Witz, den es unter Diplomaten in China immer wieder gibt, ist, Win-Win heißt aus Sicht der Chinesen, wenn China zweimal gewinnt.
Herr Kabisch ist jetzt schon wieder von Sozialem zur Wirtschaft, was natürlich mein Lieblingsthema ist, nicht. Auf jeden Fall habe ich noch folgende Frage. Ich gehe jetzt wieder zur Gesellschaftsentwicklung zurück. Und in China leben ja durchaus Minderheiten wie die Uiguren. Warum wird dies von der Regierung nicht stärker verfolgt, beziehungsweise dass dort mehr Gerechtigkeit sorgt?
Also die Frage ist, warum China da nicht mehr auf, warum die chinesische Führung da nicht mehr auf Ausgleich ist? Oder ich habe die Frage nicht.
Ja, genau.
Das ist eine sehr gute Frage. Also zunächst ist es so, dass wir in unserer westlichen Perspektive ja immer diesen Minderheitenschutz, nenne ich es jetzt mal, und dieses alle Menschen sind gleich und die Würde des Menschen ist unantastbar, Artikel 1 Grundgesetz, immer so als selbstverständlich anerkennen. Ne? Das ist aber nicht so weltweit. Das ist in anderen Ländern nicht so. Und in China ist es schon gar nicht so. Es gibt in China Dutzende offiziell anerkannte Ethnien, Minderheitenethnien, die laut chinesischer Verfassung auch einen gewissen Schutz haben. Dazu gehören nicht nur Uiguren, dazu gehören auch Thai, dazu gehören Mongolen, dazu gehören Koreaner, dazu gehört die Minderheit der Hui, dazu gehört die Minderheit der Miao, dazu gehört die Minderheit der Kasachen, all das und eben auch der Uiguren. Unterm Strich ist es aber so, wenn man sich anschaut, Organigramme vom Staat, wer hat denn das Sagen im Staat, in den Behörden, aber auch in Unternehmen, ist es so, dass ethnische Minderheiten im chinesischen Alltagsleben kaum eine Rolle spielen. Außer in der Gastronomie, ne? Also da ist man, geht man dann gerne zum Uiguren irgendwie leckeres Lammfleisch essen, aber dass die eine große Rolle im Staat spielen, ist einfach nicht so. De facto, nach meiner Wahrnehmung, ist es so, dass von Seiten der kommunistischen Staatsführung nur als richtiger Chinesischer gesehen wird, wer der Mehrheitsethnie der Han angehört. Es gibt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die bezeichnen das als sogenannten Han-Chauvinismus, also ausgehend, man geht dann davon aus, dass sozusagen die Han-Mehrheit, die Ethnie der Han, einfach grundsätzlich besser sei als der Rest dieser auf dem Papier viel Völkernation, Volksrepublik China. Warum machen die das so? Weil sie es können. Weil man eben Angst hat, dass die Fliehkräfte am Rande dieses großen Landes zu groß werden, wenn man zum Beispiel den Uiguren es ermöglicht, wirklich autonom ihren Landesteil Xinjiang zu regieren. Das gilt aber auch für den Landesteil Innere Mongolei, nicht zu verwechseln mit dem Land Mongolei, sondern die Innere Mongolei ist ein überwiegend mongolisch geprägter chinesischer Landesteil ganz im Norden Chinas. Man hat dort in den letzten Jahren erlebt, man hat nicht so viel mitbekommen davon in Deutschland, aber dass da zum Beispiel der mehrsprachige Unterricht, der mongolischsprachige Schulunterricht deutlich zurückgedrängt wurde. Man sorgt dafür für Konflikte. Warum macht man das? Ich bin der Meinung, man will eine Art, ja, Gleichschaltung der vermeintlichen chinesischen Staatskultur haben, dass man also Minderheiten dazu bringt, ihre eigene Identität aufzugeben, um vermeintlich chinesischer zu werden. Und was chinesisch ist, das wird eben in Beijing diktiert von Seiten der chinesischen Staatsführung, von Seiten der chinesischen kommunistischen Partei und nicht irgendwie in den vermeintlich autonomen Landesteilen Chinas.
Tja, Wurzel, wir könnten, glaube ich, noch ganz lange weitersprechen, aber unsere Zeit ist leider sehr begrenzt, auch wenn Sie dann weiter müssen. Ja, herzlichen Dank von unserer Seite aus, dass Sie uns einen kleinen Einblick gegeben haben. Wahrscheinlich müssten wir das nochmal irgendwann fortsetzen, da sind noch ganz viele Sachen offen geblieben. Herzlichen Dank erstmal an Sie, dass Sie heute bei uns unser Gast waren.
Sehr, sehr gerne. Und ich kann gerne noch eine Viertelstunde dranhängen. Das Problem ist überhaupt nicht jetzt von meiner Seite die Zeit, aber es waren jetzt sehr intensive Fragen. Ich hoffe, dass ich ein bisschen Ihre Fragen beantworten konnte. Das waren wirklich sehr spezifische Fragen, was mich natürlich immer freut.
Ja, das freut uns natürlich auch. Dementsprechend herzlichen Dank erstmal an Sie. Danke für Ihre Zeit und dann hören wir uns bestimmt bald wieder.
Sehr gerne. Alles Gute. Schönen Gruß.
Ja, und das war unser Gespräch, was wir voraufgezeichnet haben. Man hat mitbekommen, es war relativ viel Information in kurzer Zeit. Das hat auch ein bisschen an der Zeitbegrenzung gelegen. Aber ich glaube doch, wir konnten viele Kernbereiche beleuchten. Da nun nicht mehr die Zeit war, mal kurz darüber zu sprechen, wie so der Eindruck war und was so vielleicht Sachen sind, die euch überrascht haben oder die vielleicht auch neu waren, würde ich die Frage quasi als erstes stellen. Bevor ich aber dazu komme, muss ich nochmal unsere Initialfrage wiederholen, denn wir haben noch Zuwachs bekommen. Das passt ja zu LP irgendwie mit dem Zuwachs. Zuwachs bekommen in der Form, als dass EN noch dazu gestoßen ist. Etwas verspätet, aber sie ist da. Liebe EN, schön, dass du da bist. Auch an dich die Frage, was ist denn dein Sommer-Highlight möglicherweise, was du dir so ausgeguckt hast?
Ja, hallo, hier ist EN und erstmal tut es mir wahnsinnig leid. Vielen Dank an die Idioten, die dachten, es sei cool, auf den Bahngleisen rumzuspielen und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst haben, weshalb ich jetzt zu spät bin. Ich würde sagen, mein Highlight diesen Sommer wird sein, dass meine kleine Nichte getauft wird und ich damit auch noch zur Patentante werde. Und ein kleines Sommerhighlight habe ich mir schon beschert, weil ich mich tätowieren habe lassen.
Oh, also sehr schön, ja. Gute Sache. Was hast du denn tätowieren lassen? Unser Logo oder was?
Auf jeden Fall.
Herr Ihr Kürzel. PK steht jetzt auf Ihrem Oberarm.
Definitiv.
Ja, das reicht, wenn du es hast.
Sobald ich einigermaßen wieder okay nach dem ganzen Rennen aussehe, kann ich meine Kamera anmachen und das Ihnen zeigen.
Alles gut, das hört man ja im Podcast, das sieht man ja im Podcast nicht. Insofern alles gut, das war ja wieder eine scherzhafte Frage. Okay, dann gehen wir von scherzhaften.
Das macht mich gerade so
spannend. Ja, ich weiß. Von scherzhaften Fragen wieder zurück in die Realität, nämlich nach China. Die erste Frage war ja, wie gesagt, gibt es irgendwas, was ihr aus dem Interview gehört habt, mitnehmen, was euch überrascht hat, was besonders war? Und ich glaube, LP wollte starten.
Ja, also grundsätzlich hat mich eigentlich während des Interviews fast gar nichts überrascht. Also es hat irgendwie alles, was Herr Wurzel da gesagt hat, irgendwie alles Sinn gemacht und irgendwie dieses Klischee China, die Rolle Chinas total erfüllt. Das Einzige, was mich tatsächlich überrascht hat, war, als er davon gesprochen hat, dass China der Bevölkerung auch offen kommuniziert, dass sie praktisch Russlands Meinung da unterstützen, das nach außen hin aber so ein bisschen verharmlost. Also das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass sie das der Bevölkerung wohl sehr offen kommunizieren, wo sie sich ja sonst doch immer sehr bedeckt halten.
Für mich war auch vieles schon bekannt tatsächlich. Was ich allerdings überraschend fand, war die Beziehung zwischen Taiwan und den USA. Da wusste ich vorher nicht wirklich Bescheid und gleichzeitig hat mich auch die undeutliche Position der USA gewundert. Ich hätte tatsächlich erwartet, dass bei einem solchen Bündnis mehr passiert. Die USA greift ja sonst häufiger in Konflikte ein und ja, gerade in dem Punkt, wo Taiwan nur von wenige Staaten, ich meine, es waren nur 14 weltweit anerkannt wird. Gerade dann wäre eine Unterstützung durchaus wichtig und die USA mit den nötigen Mitteln, ja, hätte ich mir gut vorstellen können oder das habe ich vermutet.
Ja, und damit stellt sich ja grundsätzlich die Frage, welche Rolle nun China einnehmen kann, einnehmen soll auf dieser Welt. Denn in dem Interview wurde ja auch die Frage gestellt, ob das letztlich bedeutet, dass China sowas wie eine, ja, Einzelmacht werden kann, so ein bisschen wie eine monopolare Macht, ob das wirklich ihre Rolle sein könnte. Deshalb wäre die erste Frage, die ich euch quasi an euch freigeben würde, diejenige, was wollt ihr nun sagen, welche Rolle kann China einnehmen, wird China einnehmen auf der Welt, aus eurem Blickwinkel, was erwartet ihr dort, wenn man nur, ja, die bisherigen, eure bisherige Wissen und das, was man bisher gehört hat, als Ausgangspunkt nimmt. Ich würde vielleicht Aha das Wort zuerst erteilen, einfach weil sie gerade schon so schön den Vergleich zu USA gezogen hat und ja auch die Taiwan-Frage aufgenommen hat, die, glaube ich, da eine große Rolle spielt. Also Aha, was würdest du sagen, welche Rolle siehst du für China?
Ich kann mir vorstellen, dass die Regierung Chinas gerade die Abhängigkeiten der EU zu Russland beobachtet und dadurch oder daraus durchaus einen Rückschluss auf die eigenen Abhängigkeiten Europas zu China als Land sieht und ich will nicht sagen, sich dadurch in Sicherheit wiegt, aber das durchaus als positiv aufnimmt. Und ich glaube, dass Europa eben auch ähnliche Abhängigkeiten hat. Viele Unternehmen haben ihren Sitz in China oder einen Teil ihrer Produktionsstätte dort. Und man sieht, also man kann jetzt teilweise schon einen Rückzug beobachten, aber es handelt sich nicht um 1 oder 2% der Produktionsstätten oder Produktionsanteile von größeren oder mittelständischen Firmen, sondern teilweise sind das 20-30%. Und das hat einen erheblichen Einfluss auf die ja, europäische Wirtschaft oder Wirtschaft der europäischen Staaten. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass China eben dadurch auch an Macht gewinnt und ja, sich auch dieser Macht durchaus bewusst ist, dass es vielleicht als Druckmittel nutzen kann und auch die eigene Position dadurch legitimieren kann, unter anderem eben die Unterstützung Russlands. Heißt ohne also, mit Konsequenzen rechnen zu müssen.
Heißt also, würdest du dieser These zustimmen, dass es eher als Einzelmacht auftreten kann oder wird sie doch eingedämmt?
Es kommt ganz drauf an. Also klar, es gibt einige Wirtschaftszweige, in denen China durchaus von Europa abhängig ist, in Teilen zumindest. Aber insgesamt denke ich schon, dass also es wird auch im Interview deutlich durch den zunehmenden Wohlstand, den Herr Wurzel ja auch betont hat in der Gesellschaft insgesamt, dass dadurch China schon eine gewisse Monopolstellung auf jeden Fall erlangt.
Ich glaube nicht, dass es in unserer globalisierten Welt möglich ist, sich so ganz abzuschotten von einem anderen. Und das kann auch eigentlich nicht im Interesse sein von jetzt den westlichen Mächten, insbesondere von der Europäischen Union. Weil man braucht China einfach bei bestimmten Dingen. Klimawandel ist da das Erste, was mir mal einfällt. Klimaschutz wird nicht funktionieren, ohne dass China da mitzieht. Und von daher ist es, glaube ich, nicht im Interesse von China und auch eben nicht im Interesse von den westlichen Mächten, wenn da eine gegenseitige Abschottung erfolgt. Nichtsdestotrotz gibt es da natürlich starke Differenzen im Weltbild zwischen diesen Ländern, die auch nicht so leicht zu überwinden sind. Aber jetzt so eine komplette Monopolstellung von China sehe ich nicht so ganz.
Nicht im Interesse der westlichen Staaten, also ja, da würde ich dir zustimmen, JS. Was das Interesse Chinas angeht, sehe ich das ein bisschen anders. Also gerade den Ausdruck, den Herr Wurzel auch aufgegriffen hatte, dass China einen Win-Win mit einem Doppel-Win für sich selbst erzielt, fand ich durchaus aussagekräftig und zwar dahingehend, dass China an sich die als Land quasi die Regierung die Möglichkeiten sieht, dass sie alleine gewinnen können. Und das ist ja, spricht ja doch eher für ein egoistisches Auftreten und nicht wirklich eine Abhängigkeit von anderen Staaten. Was natürlich auch nur darin begründet sein kann, dass das nicht zugegeben wird oder vielleicht jetzt noch nicht so ganz ersichtlich ist, wie das ja auch beim Brexit 2016 der Fall war. Und dann kam es in der Realität doch ganz anders. Dann waren auf einmal doch Abhängigkeiten Großbritannien zur EU da. Das kann natürlich auch ein bisschen verdrängt werden im Moment, aber trotzdem glaube ich, dass diese Abhängigkeiten der europäischen Staaten oder westlichen Staaten gegenüber China stärker sind als andersrum.
Das ist bestimmt so. Ich habe mich jetzt mit dem Thema nicht so genau auseinandergesetzt, aber da würde ich dir zustimmen. Ich glaube aber trotzdem, dass es schon auch im Interesse von China ist, dass man sich ein bisschen mehr Richtung Westen orientiert. Und ich finde, dass man auch so ein bisschen eine Entwicklung dahingehend jetzt wahrnehmen konnte. Ich meine, man hat sich von Russland etwas distanziert, wenn auch nur leicht und auch jetzt nicht so, ich schüttelt den Kopf. Ich finde schon und außerdem wird es auch nicht auf Dauer möglich sein, mit der riesen Bevölkerung, die da lebt, sich immer weiter abzuschotten von der restlichen Welt. Gerade bei der neuen Generation, die jetzt nachkommt, die sind schon noch mal wesentlich radikaler und auch regierungskritischer. Von daher ist mit Sicherheit, hat die Europäische Union da ein stärkeres Interesse dran als China aktuell noch. Aber auf Dauer glaube ich eben immer an Multilateralismus und dass es nicht möglich ist, sich komplett abzuschotten und dass es auch im Interesse aller Staaten ist, global zusammenzuarbeiten, um eben die Probleme, die es gibt, zu lösen.
Ich habe übrigens nicht mit dem Kopf geschüttelt, weil da irgendwas nicht geht oder nicht geklappt hat, sondern ich habe einfach nur geguckt und mir die Frage gestellt, inwiefern reicht diese rein ökonomische Ebene aus? Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Also wir haben ja über die Seidenstraße ja auch in dem ganzen Kontext ja schon gesprochen und so ein bisschen ist es mein Gefühl, als wenn diese neue Seidenstraße da einen anderen Einfluss haben kann. Also Herr Wurzel hat zwar gestern oder ab der Aufnahme in dem Kontext so ein bisschen das anders dargestellt. Ich glaube aber, diese neue Seidenstraße führt zu neuen Abhängigkeiten. Und nicht unbedingt nur, weil es ein irgendwie in Handelsmöglichkeiten schafft oder bessere Wege schafft. China investiert ja in all diesen Ländern, schafft Abhängigkeiten. China hat große Abhängigkeiten zu USA, einfach schon all die, weil dessen sie einen großen Teil der Staatsanleihen halten. Da ist auch eine Abhängigkeit da. China weitet ihren Machtbereich enorm aus. Wir haben bei dem Interview ja auch gehört, da geht es Richtung südchinesisches Meer, wo sie ganz extrem die Länder dort unterstützen. Und unterstützen übrigens, wurde auch angedeutet, gerade im Bereich Umweltschutz. Also ich sehe schon, dass China da sich über eine andere Art und Weise, nämlich über die Wirtschaft vor allen Dingen ausbreitet und über ein großes Kapital, was dahinter steckt. Und das war so ein bisschen der Punkt, den ich quasi nur anbringen wollte, weshalb ich vielleicht nicht unbedingt sagen möchte, dass China jetzt sofort morgen die ganze Welt übernimmt. Das ist nicht der Punkt. Aber zumindest sehe ich so einen schleichenden Prozess, wo man ja zumindest den Fokus drauf richten sollte. Deshalb, das war nicht irgendwie abwertend gemeint, sondern nur als Hinweis. Hans, wie würdest du es denn sehen? Wie ist quasi die Situation in China aus deiner Perspektive?
Ich finde, man kann die Situation heute überhaupt nicht vernünftig verstehen, wenn man nicht ein Stück in die Vergangenheit zurückblickt. Das ist gerade ein halbes Jahrhundert her, dass in China mit der sogenannten Kulturrevolution ein erbitterter innergesellschaftlicher Konflikt, ein reiner Staatsterror herrscht, bei dem Millionen von Menschen getötet wurden. Das hieß dann euphemistisch Kulturrevolution. In der Zeit war die Welt eigentlich noch bipolar. Es gab den Kalten Krieg zwischen den USA und Sowjetrussland. Die USA waren sozusagen die Lead Nation der kapitalistischen freien Welt. Und China war irgendein eigenartiges, komisches Etwas am Rande dieser Welt. Und 1969 war das, als der damalige Bundeskanzler ich glaube, er war noch Bundeskanzler oder gerade gewesen, Kurt-Georg Kiesinger, CDU, der hat bei so einem CDU-Parteitag mal gesagt, drohend, ich warne nur China, China, China. Und was er damit meinte, ist niemandem so richtig klar geworden, aber China war sozusagen, das war der Ruf, die gelbe Gefahr. Und das war die Welt vor einem halben Jahrhundert. Und vor 30 Jahren war die bipolare Welt zu Ende mit dem Zusammenbruch des, ich sag's mal, Sowjet-Imperiums. Und dann waren eine Weile die USA, da ging's dann angeblich um eine unipolare Welt. Es war ein Vakuum und in der Zeit hat China ökonomisch, politisch, soziologisch mächtig aufgeholt. Und das merken wir jetzt. So, das sind dynamische Prozesse und jetzt ist China dabei, in einer Art von kalkulierter, kontrollierter Offensive seine eigene Rolle in der globalisierten Welt zu finden und zu definieren. Ich glaube, China strebt überhaupt nicht an, sozusagen im klassischen wie früheren Sinne die Nummer eins der Welt zu werden. Sondern Chinas Interesse ist, glaube ich, eher zu sagen, wir sind eine der Führungsmächte der Welt, von denen es dann vielleicht zwei geben wird, nämlich China, die USA, auf den beiden Führungspositionen. Und dann kommen, wenn man Glück hat, hinterher noch das Vereinigte Europa, dann kommt Indien dazu, dann kommt Russland dazu. Also die Welt sortiert sich in ihrer Polarität neu. Und China wird da ganz gewiss einen der beiden Führungsplätze einnehmen wollen. Und das bestimmt auch das Kalkül Chinas zu anderen Ländern, sowohl zu den USA. Pia hat schon darauf hingewiesen, dass da eine wechselseitige Abhängigkeit auch besteht. China hält die Staatsanleihen. Ein Großteil der Handelsverträge wird in Dollar fakturiert. Und gleichzeitig versucht China in seinem Verhältnis zu Russland über eine Art vorsichtiges Bündnis die USA und auch Europa klein zu halten. Also es ist sozusagen eine Konstellation, in der es viel darum geht, Vorteile dadurch zu sichern, dass man Nachteile vermeidet. Und wo das, in welche Rolle China dabei tatsächlich real einnehmen wird, das kann ich im Moment überhaupt gar nicht sagen, weil China, wie gesagt, dieser Prozess China auf der Weltbühne, der hat sich auch gerade mal eben erst in den letzten 50 Jahren so abgespielt. Eigentlich klingt komisch, die sind immer noch in der Lernphase. Und wohin das führt, weiß ich nicht. Ski ist ja ein sowohl vorsichtiger als auch entschiedener und auch brutaler Führer. Wie lange das chinesische System, dieser Staatskapitalismus, der kontrollierte Staatskapitalismus funktioniert, ehe er auch mit seinen inneren Widersprüchen zu kämpfen haben wird, keine Ahnung.
Die Frage, die ich mir stelle, Hans, zum Abschluss für diesen Punkt ist, wie schätzt du dann dieses Projekt Neue Seidenstraße ein? Weil ich habe ja vorhin gesagt, für mich ist das so ein bisschen der, oder könnte der Gamechanger sein, einfach weil diese Abhängigkeiten damit noch weiter steigen und China ja, in Ländern an Macht gewinnt und wenn es nur indirekt durch die wirtschaftlichen Unterstützung sind und durch die Brücken und Eisenbahnstrecken und was man alles baut, wo man dann letztlich sein Machtbereich über Softpower, wenn man so möchte, eigentlich verbreitet und damit ja Unterstützer gewinnt, bei welchen Vorhaben auch immer, die man dann natürlich in außenpolitischen Sachen ummünzen kann. Also jetzt mal ganz konkret gedacht, wenn man jetzt irgendein Land unterstützt, nehmen wir jetzt, keine Ahnung, Tadschikistan oder so und dann wird entsprechend Taiwan aus irgendwelchen Gründen dann doch mal angegriffen, dann könnte ich mir vorstellen, dass diese Länder aufgrund der ökonomischen Abhängigkeit anders handeln, als dass sie es ohne das täten. Wir sehen das gerade am Ukraine-Krieg in Deutschland ziemlich deutlich, was es bedeutet, in Abhängigkeit zu stehen und sich daraus nicht lösen zu können. Deshalb wäre nochmal die Schlussfrage für diesen Teil quasi an dich. Wie siehst du denn dieses Projekt Neue Seidenstraße? Hat das da einen Einfluss in deiner Denkweise oder bist du da weiterhin auf dem Punkt, ja, we'll see?
Nee, das passt aber ganz gut zusammen. Natürlich ist das Projekt Neue Seidenstraße der Versuch, über ökonomische Kooperation und auch Abhängigkeiten die eigene Rolle, den eigenen Einfluss zu stabilisieren, mindestens so weit, dass nichts gegen die eigenen Interessen gemacht werden kann. Das haben wir erlebt auch schon seit 20 Jahren, kann man das sagen, in Afrika, wo China eine immens wichtige Rolle in der ökonomischen Unterstützung eingenommen hat und zum Teil sehr despotische Staaten, die rausgeholt hat sozusagen aus der Kooperation mit westlicher Entwicklungszusammenarbeit, die immer ein Stück weit geknüpft war daran, dass der Westen gesagt hat, ja, wir finanzieren das und machen es mit euch zusammen, aber ihr müsst dann Demokratie und so weiter und so weiter. China hat das anders gemacht. China hat sozusagen von Diktatur zu Diktatur auch autoritären Machthabern gesagt, hör zu, Demokratie oder Bürgerrechte, Menschenrechte in eurem Land, das interessiert, das spielt bei uns keine große Rolle. Wir finanzieren bei euch eine Eisenbahnlinie oder Straßenbau und kriegen dann von euch das und das, Rohstoffe und so. Das war natürlich für afrikanische Despoten ein günstiges Angebot sozusagen, weil sie sich in ihren Strukturen dadurch nicht in Frage gestellt sahen. Sie sind darauf eingestiegen. Gleichwohl erlebt man jetzt, dass ein Teil dieser chinesischen Projekte, und das merkt man dann auch in den afrikanischen Staaten, das war eher eine Win-Situation für China und keine Win-Win-Situation. Da sind keine Arbeitsplätze neu geschaffen worden. Die Infrastruktur hat nicht lange gehalten. Und als allerletztes, die ökonomische Kooperation, ja. Ich glaube aber daran, da bin ich jetzt vielleicht auch ein moderner westlicher Idealist, ich glaube daran, dass mit wachsendem Wohlstand auch das Freiheitsbedürfnis von Gesellschaften individuell wie kollektiv wächst. Das nimmt einfach zu. Und da bin ich mal gespannt, inwiefern autoritäre Systeme wie China, Russland das auf Dauer befriedigen wollen. Das sehe ich nicht.
Gut, da sind wir bei einer grundsätzlich systemischen Frage wahrscheinlich, die sich für viele Länder stellt. Apropos, da sind wir ja beim zweiten Bereich, der auch im Interview am Ende eine Rolle gespielt hat und die ich mit euch nochmal gerne kurz fokussieren würde. Ja, der Umgang mit den Uiguren oder Umgang mit Minderheiten an sich in China ist ein großes Problemfeld. Durch die entsprechenden Whistleblower der letzten Jahre wurden ja auch ein paar Details aufgedeckt. Also wer in unsere Geschichte des Podcasts reinhört, die allererste Folge drehte sich mal um die Uiguren. Da wusste man noch nicht so super viel. Mittlerweile weiß man sehr, sehr viel durch die entsprechenden Ergebnisse. Und die Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um? Die Frage haben wir damals schon mal diskutiert. Ich stelle sie jetzt nochmal, weil ja die Strategie der deutschen Wirtschaft ist Wandel durch Handel, so ist es richtig. Also VW argumentiert, nein, wir müssen vor Ort bleiben, nur dann können wir dort Veränderungsprozesse anstreben. Wenn entsprechende Staatsgäste sich dann doch mal bewegen, dorthin zu reisen, dann ist es auch mal die Argumentation, ja, wir können ja nur vor Ort für Menschenrechte einsetzen, wenn wir uns bemühen. Xi selbst argumentiert übrigens so, dass er sagt, naja, Menschenrechte sind ja auch mal unterschiedlich interpretierbar, gelten nicht überall gleich. Deshalb die Frage an euch, wie gehen wir jetzt damit um? Wie gehen wir mit diesem Fall um, dass wir dort sehr eindeutig Unterdrückung von Minderheiten haben, Mehrheitsunterdrückung, wenn man das mal ganz deutlich sagen darf? Was kann Deutschlands Unterstützung sein? Die Firmen dazu zwingen, dort abzuziehen, Druck ausüben, außenpolitisch auf China, oder welche Wege seht ihr da, um irgendwie auf dieses Uiguren-Problem und diesen Umgang dieser Minderheit entsprechend ja Einfluss ausüben zu können? Was würdet ihr da sehen als Möglichkeit? Ich würde vielleicht Aha das Wort wieder als erstes erteilen, wenn es okay ist, weil sie vorhin schon bei der USA-Sache so ganz stark argumentiert hat, weil sie hat gerade scheinbar technische Schwierigkeiten. Ist nicht der beste Weg, zuerst zu fragen. Frage also in den Raum, was würdet ihr sagen? Was ist die Möglichkeit, damit umzugehen? Sind es die klassischen Unternehmen, über die man gehen sollte, oder welchen Weg würdet ihr sehen? Sonst nehme ich Hans erstmal als erstes im Boot, da kann der Rest sich entsprechend sammeln. Hans, was würdest du sagen? Sind es die Unternehmen, die man stützen soll?
Ich habe eben gerade schon so riesenlange geredet.
So lange war es gar nicht, Hans.
Ja, gut. Ich weiß es nicht, beziehungsweise doch. Ich glaube, und da gebe ich jetzt ein wenig dem späten Helmut Schmidt recht, der gesagt hat, wir müssen schon aufpassen, was wir mit unseren Maßstäben, die für uns gelten, inwiefern wir die an andere anlegen können. Das heißt, die Maßstäbe sind richtig, Menschenrechte sind wichtig. Gleichwohl haben wir die Möglichkeit, irgendetwas in der Behandlung mit Uiguren oder anderen Minderheiten, man kann ja auch den Umgang mit Tibet zum Beispiel ansprechen, zu erzwingen. Das haben wir nicht. Die Möglichkeit, die wir haben, ist, dass wir es ansprechen, dass wir chinesische Führung und chinesische Öffentlichkeit versuchen, dazu zu zwingen, dass sie sich legitimieren müssen, in der Hoffnung, dass irgendwann in der Abwägung, auch bei denen, die in China Entscheidungen treffen und zu fällen haben, dass in der Abwägung es ihnen lästiger oder in der Konsequenz negativer sein wird, wenn sie weiterhin auf der unterdrückenden Position beharren. Also nicht ihnen etwas aufzwingen können, aber Verhältnisse so verändern, dass sie aus eigenem Interesse sagen, nee, wir können diesen Kurs nicht mehr so weiterfahren. Und dazu würde dann eben auch gehören Mobilisierung von Demokratie- und Menschenrechtskräften innerhalb der chinesischen Gesellschaft. Das ist so wahnsinnig schwierig, weil die Kulturen und Traditionen andere sind. Das ist ein langsamer Prozess, aber ich wüsste jetzt gar keinen anderen. Deswegen ist es richtig, wenn deutsche Politiker oder auch Unternehmen, wenn die da hingehen, die Thematik ansprechen und sagen, wir finden das nicht richtig, wir finden das falsch, hier passiert das und das. Man darf nur nicht die Illusion haben, dass man es dadurch dann übermorgen geändert hat.
Man muss halt wirklich gucken, wie realistisch das ist. Also weil China wird nicht von heute auf morgen sagen, oh, ihr habt voll recht, stimmt, da haben wir einen Fehler gemacht, sondern das wird meiner Meinung nach auch nicht in naher Zukunft passieren, dass da minimale Schritte eingeleitet werden. Es sei denn, jemand ist einem wirklich ziemlichen Druck ausgesetzt. Und da hapert es ja noch, weil im Moment, ein bisschen schwierig, würde ich sagen.
Entschuldigung, ich musste gerade ganz was nachlesen. Also soweit ich weiß, produziert ja Volkswagen auch unter anderem in China in einer Region, wo eben auch Uiguren in Internierungslagern gefangen gehalten werden. Die Information ist richtig so, oder? Ja, okay. Von daher, das wäre vielleicht schon mal der erste Schritt, dass man sowas erstmal sein lässt, weil das sind ja Sachen, die Deutschland schon irgendwie kontrollieren kann oder ausländische Firmen. Das wäre erstmal der erste Schritt und alles, was danach kommt, ist, wie schon angesprochen, extrem schwierig und kann nicht wirklich von außen her passieren, weil wenn irgendwelche westlichen Länder versuchen, irgendwelche Ideale aufzuzwingen, funktioniert das meistens auch nicht ganz so gut, was jetzt nicht heißt, dass es falsch ist. Man sollte schon für Menschenrechte immer und überall kämpfen und einstehen, aber es ist natürlich sehr schwierig, aber ich finde sowas wie VW, das sind einfach Sachen, die müssen überhaupt nicht sein.
Ja, das war ja quasi mein anfänglicher Schritt gewesen, ne? Also quasi über den Fall entsprechend zu sprechen, dass es ja da, wenn man so möchte, ja, über wirtschaftliche Ebenen vielleicht die Möglichkeit gäbe, sich entsprechend zum Einfluss auszuüben. Und VW ist jetzt das Beispiel, wo man es am besten vielleicht sehen kann, wenn sie da nicht produzieren würden, wie es heute erst gerade gesagt hat, wäre das vielleicht schon der erste Schritt. Wobei, ich ganz persönlich, also ich weiß, dass es ein bisschen schwieriges Feld ist, weil richtig gesagt worden ist, man darf es auch entsprechend nicht aufdrängen. Und es ist grundsätzlich falsch, wahrscheinlich davon auszugehen, dass Werte, und gerade unsere Werte, überall so umsetzbar sind. Diese Argumentation von Xi mit den eigenen Menschenrechten gilt da schon. Ich finde es aber auch ein bisschen verkehrt, da wegzugucken. Und das ist das, was man, glaube ich, gerade immer tut. Es gibt einen riesen Aufschrei, wenn es dann wieder neue Ergebnisse gibt. Und wenn man jetzt mal in die Lager gucken kann, Spiegel hat dann sehr schönen Online-Bericht, ist auch ohne Bezahlschranke zugänglich, wo man diese Lager sich angucken kann, die Bedingungen angucken kann. Und gleichzeitig, wenn man immer die Hände nach oben wirft und sagt, ja, wir können ja da nichts machen. Ich glaube schon, dass es Möglichkeiten gäbe. Man hat bloß Angst davor. Und die Möglichkeiten wären ganz einfach, über auch Sanktionen da heranzugehen als ersten Schritt, um China auch deutlich zu zeigen, dass bestimmte Sachen, bestimmte Werte nicht verhandelbar sind. Auch wenn es nach westlichen Werten aussieht. Gleichwohl ich weiß, dass das ein schwieriges Feld ist, weil gerade ja da auch in der aktuellen Zeit natürlich wirtschaftliche Beschränkungen immer vorhanden sind. Das ist ja ganz klar. Gut, ich würde ihr erstmal das Wort erteilen, dann die Reihenfolge. Ihr wisst schon dann entsprechend. Ehren, legt los.
Zumal, was man ja auch in einem relativ aktuellen Beispiel sehen kann, wie viel würde es bringen, wenn wir jetzt, wenn jetzt Volkswagen sagt, okay, das lassen wir jetzt sein, es wäre ein gutes Symbol, es wäre ein guter erster Schritt, aber wieso sollten die Chinesen dann, oder also die chinesische Regierung, nicht ihre eigenen Sachen dann auf diesen Produktionsstellen herstellen lassen? Wieso sollten sie es nicht zum Eigennutzen verwenden und dann sagen, ja, okay, dann seid ihr halt weg. So wie es jetzt zum Beispiel auch in Russland passiert ist, wo McDonald's ja die ganzen Filialen geschlossen hat. Und jetzt gibt es so ein russisches Dupe von McDonald's. Und die sagen so, ja, okay, jetzt haben wir unser eigenes Ding gemacht hier.
Das ist natürlich vollkommen richtig, da kann man nichts gegen sagen. Also es würde jetzt nicht die Welt bewegen, wenn Volkswagen aufhört, da zu produzieren. Aber wie du schon gesagt hast, es wäre einfach so das Bare Minimum, was sie tun könnten. Also ganz ehrlich, sie produzieren da nach wie vor, obwohl diese Menschenrechtsverletzungen bekannt sind. Das, also weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss für ein deutsches Unternehmen oder für jegliche andere Unternehmen. Nationalität ist da jetzt nicht so wichtig. Aber es ist natürlich immer so, wenn dann mal irgendwelche Ergebnisse veröffentlicht werden, dann gibt es immer einen großen Aufschrei. Das betrifft jetzt ja nicht nur die Uiguren. Das ist ja bei weitem nicht die einzige Menschenrechtsverletzung aktuell auf der Welt. Von daher, wenn es nicht das eigene Land ist, was soll da großartig gemacht werden? Das ist ja immer die Frage, die man sich stellen muss. Heißt aber nicht, dass man nicht hingucken darf und so, aber ob Sanktionen da wirklich so viel bringen, ist auch wiederum die andere Frage.
Ja, ich will nur gegenhalten und sagen, ihnen tut es schon weh, wenn VW da weggeht. Es ist schon ein Unterschied, ob sie selber da produzieren und das, was sie selber produzieren, auf dem Weltmarkt nicht in vielen Bereichen, jedenfalls nicht, ich will es nicht so Stereotype bedienen, in vielen Bereichen nicht konkurrenzfähig ist. Und man natürlich auch angewiesen ist, dass da externe Firmen produzieren, da ist es schon ein Punkt. Frage ist halt, ob den Platz von VW einfach ein anderes Unternehmen einsetzen würde aus dem Ausland. Das ist halt die Frage, wahrscheinlich eher als ein inländisches.
Ja, genau. Und außerdem, Ideologie trumpft auch manchmal ökonomische Vorhaben.
Ja, das stimmt leider. Völlig. Das stimmt völlig. Ich gebe es so ehrlich zu, es ist ja auch vielleicht in bestimmten Maße eine Wunschvorstellung oder so, wenn man es so bezeichnen darf, oder eine Idealvorstellung. Ich sag halt nur, ich finde das ein bisschen fatal, wie damit umgegangen wird und dass das auch immer möglichst klein gehalten wird. Und den Vorwurf hat man damals Frau Merkel immer gemacht, wenn sie in China war, dass sie ihr Menschenrechte nie anspricht und dass sie immer egal ist. Und wenn wir darüber reden, dass wir bald eine Fußball-Weltmeisterschaft in einem Land haben, wo es mit Menschenrechten auch nicht so weit her ist, ja, dann darf man sich aber da nicht
hinstellen. Die wir natürlich alle nicht gucken.
Na, selbstverständlich. Ich bin gespannt, wie viel es boykottieren nachher. Ist ein anderes Feld, können wir uns im Winter anschauen. Dann ist die Frage jetzt umso mehr, wie weit ist es denn mit unserer Moral? Oder ist der altbekannte Spruch, Wein, Wasser predigen und Wein saufen, das, was wir eigentlich doch wirklich tun? Und ein bisschen habe ich das Gefühl, es ist so. Ja, ist der erste Spruch aus dem Buch, JS, du weißt. Hans, du hast das Wort. Du bist übrigens kurz entmutet, bitte wundere dich nicht. Du musst dich kurz noch entmuten.
Ich wollte nur sagen, also bei VW, China ist nicht nur ein wichtiger Produktionsstandort, sondern ein wichtiger Absatzmarkt. 40% der VW-Produktion gehen nach China. Jetzt kann man sagen, VW soll da mal nicht mehr produzieren. wenn die Folge wäre, und das wäre vermutlich die Folge, dass dann China sagt, ja, dann, wenn ihr hier nicht mehr produziert, dann könnt ihr auch nicht mehr einfach so eure Kisten verkaufen, beziehungsweise nur mit hohen Zöllen. Ob VW das dann macht und sagt, wir verzichten mal so eben aus Menschenrechtsgründen auf 40% unseres Absatzes, habe ich so meine Zweifel. Deswegen ist die Frage der gegenseitigen Abhängigkeiten und Bedingungen, die muss man immer komplett sehen. Und man muss dann die jeweiligen Stakeholder, wie das heißt, man muss sie einfach wirklich mit der Thematik nerven. Man muss sie nerven, man muss sie dazu bringen, dass sie wenigstens sagen, ja, es ist eine wichtige Frage, und dass sich in den Abwägungsprozessen vielleicht die Gewichte leicht verschieben. Das geht rein bis ins persönliche Auftreten. Baerbock zum Beispiel als Außenministerin ist da, wo man das beobachten konnte, in ihren internationalen Auftritten, formuliert sie diese Position, Menschenrechtsfragen, deutlicher, als dass alle ihre Vorgänger, Maas, Steinmeier, wer auch immer da gewesen war, das gemacht haben. So, das bedeutet nicht, dass dann die anderen Seiten so sehr beeindruckt sind, dass sie sagen, oh ja, Frau Baerbock, da haben Sie jetzt aber recht, ab morgen lassen wir das. So ist es nicht, aber es ist ein deutliches Zeichen gesetzt. Der Diskurs wird mit deutlicheren Botschaften in Gang gesetzt. Wann das welche Früchte trägt, weiß ich nicht. Aber machen muss man es dann wirklich doch. Ab wann Boykotts tatsächlich Früchte tragen, ist dann wieder eine zweite Sache. Es gibt ja auch Boykotts, die nach hinten losgehen. Und dann ist kein Boykott schädlicher als ein schiefgegangener. Also das sind permanente Abwägungsprozesse, wo ich jetzt überhaupt nicht mich in der Lage sehen würde zu sagen, da ist jetzt der Punkt, da machen wir dies und da machen wir das. Und wenn China das nicht macht, dann darf aber VW da nicht mehr produzieren. Zu dieser statischen Vorabfestlegung würde ich mich nicht in der Lage sehen.
Gut, nichts zu tun ist auch nicht der Weg, aber okay.
Nee.
Da sind wir zumindest da eigentlich, ist ja auch schon ein Schritt. Gut, okay, damit würde ich vorschlagen, wir haben den kleinen Blick auf China damit vorgenommen, hätte noch viele andere Aspekte sicherlich gehabt, ja auch im Interview, das ist ja auch deutlich geworden, dass da noch Stellen gewesen sind für eine mögliche Vertiefung. Ich glaube, im Rahmen unserer kleinen Reihe ist das ein erster guter Schritt. Ich will darauf verweisen, dass der SWR unter der Führung von Herrn Wurzel auch ab dem nächsten Monat dazu einen Podcast macht, wo sie im Prinzip die China-Thematik alleine aufnehmen, jeden Monat mit einem eigenen Schwerpunkt. Vielleicht kann man ja da in diesen kürzeren Folgen, die gehen ja in der Regel nur 20 Minuten sind da geplant, hat er mir gesagt, wäre bei uns nur das Intro, aber okay. Da will man entsprechend versuchen, nochmal so ein paar Themen aufzunehmen. Vielleicht kann man ja da nochmal reinschauen und reinhören, wer da noch Interesse hat. Und damit würde ich vorschlagen, gehen wir in den zweiten Block über. Und heute ist der zweite Block ja kein Block, sondern drei Blöcke oder drei Teile oder wie auch immer. Denn wir schauen uns, wie anfangs angekündigt, heute drei Themen insgesamt an, die für uns im Laufe der Zeit von Interesse waren oder die wir ausgewählt haben, die von Relevanz für uns sind. Ja, bitte nicht falsch verstehen. Wir wollen damit nicht sagen, dass das jetzt die drei Top-Themen sind, über die man sprechen muss. Es sind die drei Themen, über die wir sprechen wollen, sagen wir es vielleicht so, vielleicht besser. Und der erste Block, über den wir heute sprechen wollen, ist einer, gebe ich ehrlich zu, finde ich, der in Deutschland wenig thematisiert worden ist oder nur in bestimmten Quellen, gleichwohl er eine gewisse Relevanz hat oder eine hohe Relevanz hat. Und in diesem Block, über diesen speziellen Fall, diesen speziellen Prozess und den Umgang damit, wird uns jetzt JS einführen. JS, du hast das Wort.
Vielen lieben Dank. Also ich finde, der Prozess wurde vielleicht in Deutschland nicht so sehr thematisiert in den Medien, aber auf Social Media ganz, ganz bestimmt. Ich werde jetzt erstmal so ein kurzes Recap, was passiert ist bis jetzt, aber wirklich nur ganz, ganz kurz, weil auch ich habe noch andere Hobbys in meinem Leben, als mich mit diesem Prozess zu beschäftigen. Also ich denke mal, dass es alle mitbekommen haben, was jetzt in letzter Zeit passiert ist, aber nochmal ein paar Jahre zurück. Johnny Depp und Amber Heard waren ja verheiratet für, ich glaube, so ein paar Monate, von 2015 bis 2016. Dann hat Amber Heard die Scheidung eingereicht und 2017 war die Scheidung dann final. Amber Heard hat damals auch eine einstweilige Verfügung erwirkt gegen Johnny Depp, weil sie eben sich als Opfer häuslicher Gewalt gesehen hat. Dann hat sie 2018 eben diesen bekannten Artikel in der Washington Post geschrieben, wo sie eben über Missbrauch berichtet hat und sich als Frau der MeToo-Bewegung inszeniert hat, die eben gegen häusliche Gewalt sich äußert und dafür einsteht. Sie hat aber in diesem Artikel den Namen von Depp nicht erwähnt. Trotzdem wurde eben schnell der Rückschluss gezogen, dass es sich dabei bei den Beschreibungen um häusliche Gewalt um die Ehe mit ihm gehandelt hat. Deshalb wurde sie dann 2019 von ihm verklagt wegen Verleumdung. Sie hat dann zurückgeklagt. Er hat sie auf 50 Millionen US-Dollar verklagt. Sie hat ihn auf 100 Millionen verklagt. Und dieser Prozess wurde dann eben jetzt vor wenigen Wochen ausgetragen und am Ende wurde eben beiden sozusagen recht gegeben, auch wenn man natürlich sagen muss, dass Johnny Depp den Prozess doch im Auge der Öffentlichkeit gewonnen hat, da er eben auch die wesentlich höhere Summe zugesprochen bekam und er eben auch überwältigende Unterstützung erfahren hat, eben besonders auf Social Media. Es soll jetzt, wie gesagt, gar nicht so sehr um den Prozess an sich gehen, was da alles passiert ist oder wer recht hatte und wer nicht recht hatte. Das ist sehr, sehr schwer nachzuvollziehen und gerade bei einem Prozess wie diesem, der ja in den Medien so massiv dargestellt wurde, eben besonders in den USA und der auch auf Social Media so stark stattgefunden hat, wo auch so viel manipuliert wurde und es am Ende wirklich super schwer nachzuvollziehen ist, wer recht hatte und wer nicht recht hatte. Darum soll es gar nicht gehen. Deshalb nur kurz dazu. Ich persönlich glaube, dass wir da nicht von einem Opfer und einer Täterin oder einem Täter sprechen können, sondern dass wirklich beide sowohl Opfer als auch Täter / Täterin gewesen sind in diesem Fall. Offensichtlich, das kann man, glaube ich, so sagen, ohne jetzt da Psychologin für zu sein, waren die beiden in einer zutiefst dysfunktionalen Beziehung und auch sehr, sehr toxischen Beziehung, obviously. Und ich finde eher, es soll darum gehen, wie eben Amber Heard auf Social Media behandelt wurde und wie dieser Prozess von Männerrechtsaktivistinnen genutzt wurde, um eben gegen die feministische Bewegung vorzugehen, wo ich mir auch denke, was wollen eigentlich Männerrechtsaktivistinnen mit ihrem Leben? Also wenn eine Gruppe von Menschen besonders viele Rechte hat, dann sind es Männer. Aber das ist ein anderes Thema. Und ja, ich habe mir so ein paar Fragen überlegt, die wir eben jetzt hier verhandeln können. Und die erste Frage, die sich für mich stellt, ist, wie wird sich denn dieser Prozess auswirken eben auf zukünftige Prozesse, wo es wieder um häusliche Gewalt geht, wo eine Frau einen Mann anklagt? Und ob kann man Frauen jetzt in Zukunft mehr oder weniger glauben? Weil wenn man sich auf Social Media so ein bisschen aufgehalten hat, dann hat man oft das Gefühl gehabt, oder jedenfalls hatte ich oft das Gefühl, dass das jetzt als Entschuldigung genutzt wird für zukünftige Fälle, um zu sagen, ja, aber sie hat ja damals auch gelogen. Wobei, hat sie gelogen? Ich glaube nicht. Oder jedenfalls nicht zu 100%. Und dass man eben jetzt Frauen weniger ernst nimmt und wieder dieses Narrativ gepusht wird, dass Männer doch die Opfer sind und dass Feminismus Männern schadet und Frauen sich über die Männer erheben wollen. Jetzt haben wir schon so viele Meldungen, ich muss mal aufhören zu reden.
Ich persönlich würde sagen, dass es nicht sehr realistisch ist und Herr Kabisch, ihre Kinder hat man relativ stark im Hintergrund spielen oder, also ich weiß nicht von wem sonst. Ich glaube nicht, dass es so sein wird, allein weil ja nicht alle Prozesse so öffentlich gemacht werden und so eine riesige Präsenz haben. Also Johnny Depp wollte ja meines super reichhaltigen Wissens zu diesem Thema die Kameras im Gerichtssaal haben. Und das ist ja schon eigentlich etwas, was man jetzt nicht machen muss, vor allem wenn man so sehr in der Öffentlichkeit steht. Und ich habe das so ein bisschen als Zeichen genommen, dass er schon darum wusste, dass es eine große mediale Präsenz haben wird und so halt auch seine Standpunkte unterstützen konnte. Und deswegen, also ich glaube wirklich, dieser polarisierende Charakter hat einfach so eine Welle losgetreten und das schafft man, also das ist schon etwas so Besonderes, dass es natürlich nicht einzigartig ist, aber schon etwas relativ Besonderes, würde ich sagen.
Ich denke, dass außerdem die Popularität von Johnny Depp wesentlich dazu beigetragen hat, also dass sich sehr, sehr viele Fans auf seine Seite gestellt haben. Amber Heard kennt man zwar auch als Schauspielerin aus mehreren Filmen, sie ist nicht unbekannt, aber viele verbinden mit Johnny Depp ja diese Kindheitsfigur oder diesen Helden aus Fluch der Karibik und aus anderen Filmen. Das hat man ja auch während oder
nach dem Prozess gesehen, als Fans ihm unter anderem genau das zugerufen haben und auch auf Social-Media-Kanälen, vor allem auf TikTok, in verschiedenen Zusammenschnitten mit Kommentaren, dass das ja eigentlich gar nicht sein könne, dass er schuldig sei, weil er ja in seinen Rollen so einen lieben Charakter gespielt hatte. Und ich glaube, dass das wesentlich dazu beigetragen hat, dass sich viele auf seine Position gestellt, auf seine Seite gestellt haben. Ja, das wäre so meine Ansicht dazu.
Ja, jetzt meine Position. Erstmal hoffe ich, man hört nichts im Hintergrund. Mein Mikrofon ist nämlich immer fleißig gemutet. Jedenfalls sagt mein Mischpult das. Aber jetzt an zum eigentlichen Punkt. Ich finde die Frage an sich erstmal sehr schwierig zu beurteilen, weil ich schon glaube, dass dieser Fall bei allem, was ich mir so erlesen und mir anhören konnte, ein spezieller Fall war, aufgrund der Faktoren, die gerade genannt worden sind. Also das ganze Ding wurde gefilmt, war via YouTube live zu sehen. Es war in Amerika so, dass es pro Tweet, pro Aussage 504 Interaktionen gab. So viel gab es noch nie im Durchschnitt. Also jeder Tweet wurde 504 Mal interagiert. Das kann man sich mal überlegen, was das bedeutet. Also wie groß die Social-Media-Umgang damit war, also wie hoch es entsprechend gepusht worden ist. Und dann ist klar, dass man im Zuge dieses Pushen natürlich dann zwei Ebenen gab. Es gab ja durchaus auch diejenigen, die Amber Heard da unterstützt haben. Aber aufgrund der Algorithmen und wir wissen ja alle diese Filterblasen und dieses eigene Referenzraum, haben sich da letztlich Meinungen natürlich potenziert, die dazu geführt haben, dass dieser Fall relativ schnell in eine Richtung gerutscht ist und aufgrund dann, wenn man sich anguckt, wie im amerikanischen Rechtssystem gestellt ist, natürlich auch ein besonderer Druck war. Heißt also, ich finde schon, es ist irgendwie ein besonderer Fall gewesen. Ein besonderer Fall in der Form, als das natürlich hier aufgrund der Popularität von Johnny Depp natürlich eher auch eine besondere Rolle eingenommen hat. Gleichwohl, und das will ja JS ein bisschen deutlich machen, da ein generelles Problem hintersteckt. Die Frage ja, wie gehen Frauen damit um, wenn gegen sie Gewalt ausgeübt wird, / vielleicht auch Missbrauch oder so. Und da muss man deutlich sagen, ist dieser Fall natürlich irgendwie schon Wasser auf die Mühlen, weil man jetzt schon sagt, dass jeder zehnte Fall eines Übergriffs von Frauen nur gemeldet wird und man dann davon ausgeht, von diesen 10 gemeldeten Fällen kommt nur, also von 10, jeder zehnte Fall wird gemeldet und von diesen gemeldeten Fällen durchschnittlich nur 1% kommt am Ende zur Verurteilung. Dann weiß man, wie die Mühle quasi dreht und wie schwierig es letztlich ist. Und da hilft sowas, glaube ich, da nicht, wenn man da sich das anguckt. Vor allen Dingen auch, wenn man sich anguckt, dass ja der Fall auch juristisch nicht so eindeutig ist, wie er am Ende ausgegangen ist. Insofern, ich glaube schon, dass da ein generelles Problem hintersteckt und die sozialen Medien hier natürlich, ja, diesen ganzen Umgang und das ganze Verhältnis nochmal für sich selbst irgendwie potenziert haben.
Zumal man ja auch sagen muss, dass es jetzt in dem Prozess nicht vordergründig eigentlich um die häusliche Gewalt gehen sollte, sondern eben um die Verleumdung, die Johnny Depp Amber Heard vorgeworfen hat. Das wurde jetzt natürlich medial dann ein bisschen anders dargestellt. Und also ich finde halt, dass man sich schon vor Augen führen muss, dass Amber Heard sich als jemand inszeniert hat, die eben für das MeToo-Movement steht und die sich für Frauenrechte einsetzt und so. Und ich glaube auch, dass sie das wirklich mit Herz gemacht hat. Und ich glaube auch, wie gesagt, dass sie auch Opfer ist in diesem Fall, genauso wie sie auch Täterin ist. Aber was ich jetzt so mitbekommen habe auf Twitter und auch auf TikTok, ja, ich bin auf TikTok, ich bin jung, ist, dass doch sich jetzt viele gerade weiße Cis-Männer darin bestätigt sehen, dass die Zeiten für Männer immer schwerer werden und dass man ja heutzutage so leicht angeklagt wird von einer Frau und beschuldigt wird. Was ich finde, das ist eben ein sehr, sehr gefährliches Narrativ, was jetzt doch wieder mehr an Aufmerksamkeit gewonnen hat. Ob das jetzt am Ende auch so irgendwo im Gerichtssaal ankommt, ist eine andere Frage. Aber Fakt ist, dass da das Leben einer Frau jetzt zerstört wurde von Social Media, weil man sich eben auf die Seite des vermeintlichen Opfers geschlagen hat. Das ist halt so ein bisschen den Punkt, den ich da sehe. Und leider hat man auch gerade in Deutschland gar keine kritische Berichterstattung dazu bekommen. Also ich habe wirklich sehr, sehr lange nach deutschen Artikeln dazu gesucht, die das Ganze ein bisschen differenzierter betrachten. Und ich habe wirklich nichts gefunden, außer vielleicht einen Tagesschau-Artikel. Aber der war auch sehr, sehr dünn. Von daher musste man da eher wirklich auf englische Quellen zurückgreifen. Und auch da gab es sehr, sehr wenige Informationen nur, die wirklich mal das Ganze objektiv betrachtet haben.
Ich glaube, das ist aber auch so eine Art wiederkehrende Reaktion ist, was wir jetzt so gesehen haben. Also ich würde jetzt ein Beispiel nehmen, was nicht hundertprozentig dazu passt, aber ich vermute, dass das meine Argumentation unterstützt. Und zwar, als der Fall George Floyd bekannt wurde, gab es eine riesige Bewegung in den USA, Black Lives Matter, aber auch rassistische Gruppen, um freundlich zu bleiben, haben ja so eine Art White Lives Matter initiiert. Und ich glaube, dass viele Menschen, die einfach traurig sind in ihrem Leben und nichts Besseres zu tun haben, sich auf solche Sachen stürzen und einfach eine starke Meinung haben wollen, statt sich mit dem Thema gründlich auseinanderzusetzen. Und ja, es ist wichtig, dass man sieht, dass auch Männer, nicht auch, dass Männer Opfer von häuslicher Gewalt werden können. Aber vieles, was man jetzt so gelesen hat und gesehen hat, war einfach keine faktenbasierte Argumentation, sondern nur dieses Mi, hier sieht man doch, was uns Schlimmes widerfährt und bliblablub. Und das ist das, was ich daran so ein bisschen bemängeln würde.
Hans, du kannst, glaube ich, oder?
Ach so, ja. Hm.
Bitte. Ja, sorry, ich wusste nicht, ob ich mitbekomme, deshalb.
Ja, also ich habe mich aus der Berichterstattung, aus dem Konsum der Berichterstattung, so weit wie es nur irgendwie geht, rausgehalten, weil ich finde, dieser Prozess, die Berichterstattung und auch die Diskussion darüber, das ist ein bisschen so, als wenn man einem 12-Jährigen die Schlüssel für einen Ferrari in die Hand gibt und ihn dann auf eine Rennstrecke gibt. Das kann nur in Kollisionen enden, und zwar mehrfach. Das fängt an damit, das ist jetzt meine Meinung, ich finde, diese Art von Auseinandersetzung gehört schlicht und einfach nicht in eine wüste, uninformierte, aber gleichwohl brutal sich äußernde Öffentlichkeit. Gerichtsverfahren bieten auch einen Schutzraum, und zwar zu Recht. Dieser Schutzraum wird hier auch durch die Schuld der Beteiligten, das sage ich einmal, und zu ihrem eigenen Nutzen in unverantwortlicher Weise verletzt und geöffnet. Es gibt also im Grunde dieser Prozess und auch die Beteiligten, also vor allem die beiden Beteiligten, kennt aus meiner Sicht eigentlich keine Gewinner oder Verlierer, sondern wirklich nur Opfer. Dazu kommt auch, und das ist jetzt ein Stück weit sozialpsychologisch medial, es zeigt sich hier die toxische Dimension von Social Media. Hier wird verwechselt Privatheit mit Öffentlichkeit. Social Media sind eigentlich vom Ansatz her private Kommunikationsmittel, und private Kommunikation und Austausch zwischen Menschen, die sich kennen, hat einen völlig anderen Charakter als Öffentlichkeit. Durch die Reichweite wird aber Öffentlichkeit erzeugt. Es wird also eigentlich mit den Kriterien der Privatheit öffentliche Wirkung erzeugt. Und das ist toxisch und unkontrollierbar in hohem Ausmaß. Deswegen mein Verhältnis dazu ist ein Verhältnis von äußerster Unbehaglichkeit. Jetzt muss man sagen, die Berichterstattung, die Veröffentlichung fand ja statt, weil die beiden Beteiligten damit einverstanden waren, dass das auch so wollten. Sie haben also ihr eigenes Opferergebnis sozusagen bewusst inszeniert. Sie sind selbst mit Schuld an dem, was nachher das Resultat ist. Was bedeutet das für zukünftige Prozesse? Wenn ich irgendwie könnte, würde ich versuchen zu verhindern, dass diese Art von Auseinandersetzung überhaupt in diese Formen von öffentlicher Darstellung und Diskurs gelangt. Es ist ein Riesenunterschied, finde ich, diese Form der Berichterstattung und auch der Diskussion zu der Veröffentlichung von Floyd, als sozusagen weiße Polizisten einen Farbigen zu Tode bringen in aller Öffentlichkeit. Das gehört veröffentlicht. Formen von MeToo, wo Frauen sich dazu äußern, wie sie in aller Regel von Männern unter Missbrauch von Machtpositionen gedemütigt, erpresst, erniedrigt werden. Auch das gehört in die Öffentlichkeit. Da sind eindeutige Gewalthierarchien und Verhältnisse da, die öffentlich zu machen, schützt die Opfer. Aber hier bei solchen Prozessen ist das eben eine ganz andere Dimension. Und deswegen wäre es mir lieb, wenn es keine oder möglichst geringere Möglichkeiten gäbe, das in der Weise in die Öffentlichkeit zu zerren. Und ich würde mir von reflektierten, auch Social-Media-Nutzern eigentlich wünschen, dass sie sich an diesem toxischen Zirkus nicht auch noch beteiligen.
Aha, du wolltest noch was sagen? Okay, dann
kannst loslegen.
Okay, gut.
Ich würde also ganz kurz gern was zu reflektiert und Social Media anmerken. Das steht oft im Widerspruch meiner Meinung nach, aber ich verstehe den Wunsch danach, den verspüre ich manchmal auch.
Das stimmt wohl leider. Also was mir ganz, ganz massiv aufgefallen ist, ist eben jetzt auch in Bezug auf Social Media, dass man eigentlich, wenn man sich jetzt wirklich nur auf Social Media aufgehalten hat, ohne irgendwie sich in eine bestimmte Richtung lenken zu lassen, indem man nach bestimmten Sachen sucht, konnte man eigentlich nur auf der Seite von Johnny Depp sein. Also wie gesagt, das war zu dem Zeitpunkt, wo dieser Prozess so populär war, habe ich gerade für mein Abitur gelernt und in dieser Zeit sehr, sehr viel Zeit auf TikTok verbracht. Und ich habe am Tag wirklich, keine Ahnung, 50 Videos bekommen mit dem Hashtag Justice for Johnny Depp, wo ich mir dann irgendwann gedacht habe, irgendwas stimmt hier nicht. Also irgendwann kam mir das dann alles komisch vor und dann habe ich mich damit etwas genauer befasst und eben versucht, nach Informationen zu suchen. Und man muss einfach sagen, dass ich glaube, das ist eben der andere Punkt, dass da extreme Doppelstandards angelegt werden bei männlichen und bei weiblichen Opfern / Täterinnen. Ich glaube nicht, dass mit einem Mann so umgegangen wäre, wie mit Amber Heard umgegangen worden ist. Und es hat ja auch die Vergangenheit gezeigt, männliche Täter wurden nicht so behandelt, wie sie behandelt wurde auf Social Media. Es wurde jede Bewegung, jedes Mundwinkelzucken von ihr wurde auf Social Media analysiert, aus 50 verschiedenen Winkeln. Es wurde sich über sie lustig gemacht. Ihr wurden Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert von den Psychologinnen von Depps Team, wo ich mir auch denke, wie basiert das dann ist, ist ja, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber das wirft bei mir jedenfalls einige Fragen auf. Und von daher, wirklich wie auf Social Media mit ihr umgegangen wurde und wie da auch ein Johnny Depp verniedlicht wurde und wie er bemitleidet wurde und wie man gesagt hat, ja, oh, der Arme, jetzt wird er wieder verklagt und oh, er tut mir so leid. Es ist ein grown-ass man, von dem wir da reden. Der Typ hat sehr, sehr viele Fehler begangen in seinem Leben und ist ganz, ganz sicher nicht unschuldig. Aber wenn man sich auf Social Media aufgehalten hat, dann hat man den Eindruck erhalten, dass er unschuldig ist und dass er von der bösen, bösen Amber Heard, die da sitzt und im Zeugenstand lächelt, durch den Dreck gezogen wird. Und das entspricht einfach nicht der Wahrheit. Und ich glaube, dass Social Media auch einen extremen Einfluss hatte auf das Urteil am Ende und die Jury massiv beeinflusst hat. Die Jury, die by the way aus 5 Männern und 2 Frauen bestand, wo ich mir die nächste Frage stelle, ob das bei so einem Trial sein muss, das ist aber ein ganz anderes Thema.
Die Frage, achso, aha, mach du erstmal, sorry.
Nee, du darfst. Jetzt nochmal. Jetzt, wo du das andringst, JS, musste ich auch direkt an die MeToo-Bewegung denken und habe nach vergleichbaren Fällen gesucht, in denen Männer in der Kritik standen. Und der erste Fall, der wahrscheinlich jetzt auch den meisten einfällt, ist erstmal Harvey Weinstein. Und auch da, 2019, 2020, war Social Media ja durchaus präsent. Vielleicht war TikTok noch nicht so stark am Boomen, aber andere Apps, Instagram, Twitter etc., you name it, waren durchaus populär und auch im Gebrauch. Und auch die Diskussionen dort waren recht politisch und von solchen Themen geprägt. Und selbst da ist es nie so extrem ausufernd und beleidigend geworden wie bei Amber Heard. Also allein diese Todesandrohungen in so einem extremen Maß, das ist mir persönlich zumindest nie aufgefallen. Ich habe das nicht gesehen, auch nicht diese Flut an Beleidigungen, sondern tatsächlich eher so vereinzelte Anschuldigungen. Natürlich hätte man die auch vorher prüfen müssen und die wurden ja letztendlich auch geprüft. Aber es ist eben nicht in diesen Exzess geraten. Und das finde ich durchaus bemerkenswert und auch wichtig, dass wir darüber sprechen.
Karisch, Sie wollten noch was sagen? Eben.
Ich weiß nicht, ob du gleich Bezug aufnehmen willst, deshalb habe ich kurz gewartet.
Nee, will ich nicht. Ich will erstmal Ihre Weisheiten hören.
Nee, keine Weisheit. Ich wollte dich nur fragen, oder die Frage geht ja ruhig an alle. Wir reden jetzt von diesem Beispielfall und versuchen den Beispielfall als generelles irgendwie heranzuführen, würde ich es vielleicht mal nennen. Ich will jetzt die Frage stellen, inwiefern man das so generalisieren kann. Also wir brauchen nicht darüber sprechen, dass Frauen Probleme haben, ihre, Teil habe ich von alle genannt, ne? Wie schwierig ist es, die Gewalttaten zu nennen, wie sehr die Unterdrückung stattfindet, wie sehr wir immer noch in einer Gesellschaft leben, bei der die Gleichstellung der Frau zumindest im Alltag und in der Wahrnehmung lange nicht so ist, wie er sein sollte. Da brauchen wir gar nicht drüber streiten. Die Frage, die ich mir bloß stelle, ist, inwiefern überbewerten wir jetzt gerade die sozialen Medien? Also ich verweise hier mal auf das Buch Influencer von Ole Nguyen und Wolfgang M. Schmidt. Sehr lesenswertes Buch, nebenbei gesagt, bei dem sie über Influencer schreiben, welche Überraschung, und eigentlich die sozialen Medien. Und die Hauptthese ist, die sozialen Medien sind ein eigener Raum, bei dem sie sich selbst, der sich selbst potenziert und von der Wirklichkeit abgekoppelt hat. Wenn man diese These nimmt, inwiefern, das wäre die Frage, die ich mir so gestellt habe, ist das noch Wirklichkeit und inwiefern überinterpretieren wir jetzt gerade eine Gesamtheit einer sozialen, ja, des Sozialen halt. Das ist die Frage, die ich mir nur so stelle, die bei mir die ganze Zeit mitschwingt, bei der mich eure Position noch interessieren würde. Dann kannst du JS ja gerne dann das noch abschließen.
Ja, ich habe jetzt vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Es ist schon mal gut, dass mein Gedächtnis so gut funktioniert. Das ist wirklich stark. Ich glaube, natürlich ist das ein absoluter Sonderfall und auch die Berühmtheit von beiden und auch die doch sehr eigene Persönlichkeit von beiden macht das zu einem absolut besonderen Fall, der mit nichts so direkt zu vergleichen ist. Aber was vergleichbar ist, und das ist der Punkt, den AHA eben auch so ein bisschen angesprochen hat, ist, was ich auch schon gesagt habe, ist eben der Umgang mit Frauen im Vergleich zu Männern. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass mit einem einzigen Mann in wesentlich klareren Fällen, also Harvey Weinstein ist ja ein glasklarer Fall im Gegensatz zu diesem Fall, dass mit ihnen auch so umgegangen wäre. Es gibt zahllose Beispiele dafür, dass Frauen wesentlich härter ins Gericht genommen werden als Männer, dass ihre Fehler wesentlich höher gewertet werden als Männer, als sie von Männern. Ein Andreas Scheuer ist nie zurückgetreten von seinem Amt als Minister, obwohl er wirklich der inkompetenteste Minister war, den ich seit langem gesehen habe. Und ich bin jetzt auch noch nicht so alt, aber trotzdem. Und das ist eher mein Punkt. Und natürlich findet das nicht nur auf Social Media statt, es findet auch im echten Leben statt, es findet überall statt. Und das ist so ein Punkt, den dieser Fall, glaube ich, sehr, sehr gut gezeigt hat. Dass, klar, hat Johnny Depp auch Unterstützung verdient. Gar keine Frage. Er ist genauso Opfer wie Täter, zum 100. Mal. Er hat in dieser Beziehung bestimmt sehr, sehr stark gelitten. Und es ist gut, dass die beiden da raus sind. Aber es rechtfertigt nicht, dass er zu 100% unterstützt wird von nahezu allen, während sie komplett fertig gemacht wird, obwohl sie auch gelitten hat. Wer jetzt am Ende mehr oder weniger gelitten hat, ist gar nicht für mich zu beurteilen. Das kann ich auch gar nicht beurteilen, weil ich zum Glück nicht dabei war. Aber das ist eher so mein Punkt, dass wirklich wie mit Frauen einfach umgegangen wird. Und dann wollen mir irgendwelche Männer erzählen, wir brauchen keinen Feminismus mehr. Da kriege ich schon wieder zu viel.
Okay. Ja, die Erkältung. Weiter ein Beispiel gerade. JS musste ich auch, also bei deinem Scheuerbeispiel musste ich auch wieder an das Spiegel denken, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber auch da kann man natürlich über den Umgang mit der ganzen Sache diskutieren. Ich würde gerne noch auf eine Sache zurückkommen, die Sie vorhin gesagt hatten, Herr Kabisch, und zwar zur Social Media Bubble, also dass es sich sehr stark auf Social Media abgespielt hat. Und ja, das ist richtig. Es ist auf jeden Fall stärker, das Thema, der gesamte Fall wurde auf Social Media sicher stärker thematisiert. Aber mir persönlich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, vielleicht könnt ihr da auch noch was zu sagen, mir persönlich ist aufgefallen, dass sehr viele Menschen in meinem Umfeld wirklich über diesen Fall geredet haben und ich teilweise, also ich mehrmals von Freunden und Freundinnen gefragt wurde, was denn meine Ansicht, teilweise sogar meine fachbezogene Meinung zu diesem Thema sei. Und das fand ich doch schon merkwürdig. Sicher waren das mitunter spaßige Bemerkungen, die nach meiner Meinung fragten, da war sicher vieles nicht ernst gemeint, aber teilweise hatte ich wirklich den Eindruck, dass nach einer tatsächlichen, ja, auf Fachwissen basierenden Einschätzung gefragt wurde. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, das interessiert mich tatsächlich, aber da ist es mir schon aufgefallen, dass dieses Thema wirklich einen nicht unerheblichen Bezug zur Realität hat, beziehungsweise dass viele Menschen sich mit diesem Thema mehr als nur auf Social Media auseinandergesetzt haben.
Hans, wolltest du nicht reagieren? Oder hat sie es erledigt?
Jetzt wieder. Ich hatte doch, ich sage gleich was dazu. Ich wollte aber eine Anmerkung machen, weil du, Pierre, das Buch von Ole und Wolfgang Schmidt erwähnt hattest über die Influencer. die kenne ich ja nun beide auch sehr gut als geschätzte Kollegen. Sie haben natürlich recht mit dem Ansatz, dass Sie sagen, die Social Media sind eigentlich eine eigene Welt, abgekoppelt von der wirklichen Welt. Gleichwohl ist es erstens auch die Welt der beiden, in der die agieren. Und zum Zweiten ist es so, dass Social Media in ihrer Bedeutung und auch in ihrer sich ausbreitenden Bedeutung natürlich auch eine Schnittmenge bilden mit dem, was wir als wirkliche Welt nehmen. Also je stärker die sich ausbreiten, desto stärker wird die artifizielle und virtuelle Welt zu einem realen Bestandteil der wirklichen Welt. Das ist einfach so. Und die Verbreitung von Social Media und was ihr eben gesagt habt, auch was AHA gesagt hat, dass das im privaten Gespräch Menschen dann fragen, ja, was sagst du denn dazu, auch aus fachlicher Sicht, das zeigt ja die Durchdringung des realen Diskurses auch durch Informationen und Inputs aus Social Media. Also das nur abzutun, als zu sagen, ja, das ist so die Blase, die hat nichts mit der wirklichen Welt zu tun, das stimmt eben leider überhaupt nicht mehr. Und deswegen lande ich jetzt wieder bei dem Punkt, dass ich sagen würde, diese Form von Auseinandersetzung, die gehört einfach nicht in diese Form von toxischer, falscher Öffentlichkeit. Ich sehe da auch noch einen Unterschied, zum Beispiel zur Harvey Weinstein. Was wir hier erlebt haben, früher hätte man das genannt einen Rosenkrieg, die Auseinandersetzung zwischen zwei Personen wird auf einmal, die im Wesentlichen eine private ist, die auch Anteile hat, da wo es um häusliche Gewalt geht, hat das natürlich auch Anteile von öffentlichem Interesse. Aber was hier stattfindet, ist ein voyeuristisches öffentliches Interesse. Hier wird in Social Media und auch aus den sich daraus ergebenden Diskursen auf einmal eine in der individualisierten Gesellschaft verloren gegangene Sozialität auf völlig schräge und falsche Weise scheinbar wiederhergestellt. Das sind soziologische Prozesse, die wirklich toxisch sind, die keine Aufklärung bringen, die auch keine Problemlösung bringen, sondern die wirklich eigentlich nur Opfer auf allen Seiten erzeugen. Ich weiß nicht, wie man das in irgendeiner Weise einschränken kann, keine Ahnung. Aber ich sehe nicht, wie man diese Art von Darstellung, Inszenierung, es war ja eine Inszenierung, das war Reality-TV, dem beide Parteien zugestimmt haben, sozusagen. Da ist dieses negative Ergebnis vorprogrammiert, einfach weil man dieser Veröffentlichung und Inszenierung zugestimmt hat. Das ist die bewusste Inszenierung von Opfern auf allen Seiten. Und das ist einfach schlecht.
Ich werde jetzt einen Punkt bringen, den man sehr, sehr, sehr falsch verstehen kann. Deswegen, das ist jetzt alles passiert und daran können wir nichts ändern. Und aus dieser Situation heraus hat sich für mich, für meine individuelle Meinung, eine Sache dann doch herausgestellt. Und zwar, dass ich es unglaublich interessant fand. Und ich schäme mich ein bisschen dafür, ich gebe es zu. Aber ich fand es unglaublich interessant, einfach mal zu sehen, wie das überhaupt sein kann im amerikanischen Gericht. Also, weil man hat ja eigentlich, wenn man an einen Prozess denkt mit häuslicher Gewalt, ein sehr biederes Bild im Kopf, zumindest habe ich das so. Aber die haben sich ja wirklich, also auch die Anwälte und so, und sowas habe ich irgendwie noch nie gesehen. Und deswegen, ich glaube, das ist, wo diese Sensationsgeilheit, glaube ich, auch herkommt, so, dass es einfach, wie Hans schon richtig gesagt hat, eine einzige große Inszenierung war. Und allein diese Anwälte, die sich gegenseitig angekeift haben und so, dass das überhaupt so sein kann und sein darf, dass es da keine Disziplinarregeln oder so gibt, fand ich sehr interessant, so. Und ja, ich sehe es ein und ich schäme mich ein bisschen dafür.
Also ich weiß nicht, ob du dich dafür schämen musst als Individuum, dass du das an sich interessant fandest. Ich finde, den Punkt kann man schon sehr doll nachvollziehen. Ich fand es extrem widerlich, muss ich sagen. ich glaube, das ist bestimmt bei dir auch so ein bisschen so mitgeschoben hat.
Ja, ich fand es super widerlich, ich fand es super unnötig, das in der Öffentlichkeit auszutragen. Mir geht es wirklich nur darum, dass der Prozess an sich und dieses Ganze drumherum interessant ist vielleicht auch das falsche Wort. Also nicht, also ich konnte schon nachvollziehen, dass es ein guter Nährboden für Polarisieren war. Und an dem Punkt, an dem ich gemerkt habe, EN, pass mal auf, du wirst gerade selber Teil davon, habe ich auch alle Kanäle downgeschattet und mich total aus dem Ganzen zurückgezogen, weil ich dazu dann auch keinen Bezug mehr haben wollte. Ich fand wirklich nur, allein, dass es im Fernsehen, also dass es Kameras gab, dass man Teil davon sein konnte quasi, und wie die Richter und die Anwälte und mit den Süßigkeiten, was ich überhaupt nicht einordnen konnte, irgendwie, dass die da einfach vor sich hin Süßigkeiten gegessen haben. So, es war so total bizarr und deswegen kann ich, glaube ich, verstehen, wenn Leute es interessant fanden.
Ja, total. Aber also ich habe wirklich versucht, den Prozess komplett zu vermeiden, dem gar keine Aufmerksamkeit zu geben. Auch wie oft mir bei YouTube Funny Moments und so vorgeschlagen wurden und irgendwie Johnny Depp auf dem Thumbnail, da hatte ich schon keine Lust mehr. Also ich habe alle Videos davon sofort gesagt, kein Interesse, bitte weg damit. Ich habe teilweise sogar TikTok deinstalliert und alle, die mich jetzt persönlich kennen, wissen, das war ein sehr, sehr schwerer Schritt für mich. Hat auch nicht so lange gehalten, muss ich leider zugeben. Aber irgendwann habe ich dann den Algorithmus so gekriegt bei mir, dass ich dann wirklich ein bisschen differenziertere und auch sachlich fundiertere Videos gesehen habe. Da war ich sehr, sehr dankbar für. Ja, das wollte ich eigentlich nur dazu noch sagen.
Hans, du musst dich entmuten.
Also ich habe mir eben, während ihr das sagt dieses Gefühl des Widerlichen, der Abscheu und gleichzeitig auch das Faszinierende am Widerlichen, das ist ja diese Struktur kennen wir alle, da habe ich mich gefragt, was wäre eigentlich ein passender Begriff dafür? Und dann ist mir jetzt eben in den Kopf gekommen, eigentlich ist das öffentlich inszenierte Sozialpornografie. Und mit Zustimmung der Beteiligten und einem gierig geilen Publikum.
Das hast du sehr schön gesagt.
Ja, das willst du?
Nee, sie haben so zum Reden angesetzt, nee, sie haben so Luft geholt. Sie wollen jetzt einen Abschluss finden.
Das kannst du gerne selbst gleich machen. Ich habe es überlegt, das wäre ein schöner Titel gewesen, aber den hätten wir nicht durchbekommen. Bitte das hätte, nicht. Nein, da hätte dann gleich das System angeschlagen und gesagt, hier, Pornografie ist nicht erlaubt. Besser ist es. JS, du darfst.
Also, ich würde sagen, dann, wir haben ja noch einiges vor heute, dass wir jetzt mal ein bisschen zum Abschluss kommen zu dem Thema. Also, oder hat noch jemand wichtige Gedanken dazu, die er äußern oder sie äußern muss? So, B, okay. Also, abschließend kann man sagen, dass ich erstmal sehr froh bin, dass wir das Thema genommen haben. Ich wollte das unbedingt besprechen, weil ich da auch mit der Schwester von meinem Freund drüber gesprochen habe und sie so die Erste war, die mir da so ein bisschen zugestimmt hat und mir gesagt hat, ja, ich sehe das auch so wie du und bla bla bla. Von daher hat mich das nochmal bestärkt, dass ich nicht komplett durchgedreht bin und dass ich nicht die Einzige bin mit dieser Meinung. Also abschließend kann man sagen, dieser Prozess hätte nicht in die Öffentlichkeit gehört. A, B, eine zutiefst toxische und dysfunktionale Beziehung, die da vor aller Welt ausgebreitet wurde und wo die Frau am Ende die Täterin war. Der Umgang mit Amber Heard steht für mich beispielhaft dafür, wie Frauen in der Gesellschaft behandelt werden, wie ihre Fehler viel höher gehangen werden als die von Männern. Und sie tun mir beide ehrlich gesagt sehr leid, wobei Johnny Depp, glaube ich, von diesem Prozess doch sehr profitiert hat. Ich meine, er ist so beliebt wie schon lange nicht mehr, was da vorher sehr, sehr anders aussah. Und seine Fehler, muss man sagen, wurden komplett ignoriert. Also wenn man sich damit mehr beschäftigt, sieht man ja auch, was er für SMS geschrieben hat an seine Freunde, wo er unter anderem darüber geschrieben hat, dass er ihre verbrannte Leiche vergewaltigen möchte und ähnliches. Muss ich sagen, das hört sich nach einem netten Husband an, kann man sich nicht beschweren. Das hat sich ist ein guter Typ, muss man einfach sagen. Von daher, ja. Es ist schade, weil ich glaube wirklich, dass das in diesem Prozess für Frauen und generell für FeministInnen, Männer inkludiert, viel verloren gegangen ist, was in den letzten Jahren erkämpft wurde. Und es geht immer mehr verloren in den USA. Danke dafür. USA, bestes Land auf der Welt auf jeden Fall. Aber ja, danke, dass wir das Thema hier im Podcast besprechen durften. Hat mich sehr gefreut.
Ja, das glaube ich auch. Ein sehr gut gewähltes Thema an der Stelle. Und danke, JS, für deine klare Führung durch dieses Thema. Ich würde zum zweiten Thema übergehen und vielleicht können wir das ja ein bisschen kürzer abhandeln, weil ich glaube, es hat nicht den hohen Diskussionsbedarf, obwohl aus Sicht der Bundesregierung leider wahrscheinlich, wie das gerade genannte Thema. Denn wir gehen so ein bisschen in die Aktualität in der Zeit der aktuellen Inflation. Und der Folgen der Ukraine-Krise gab es natürlich die Diskussion, wie gehen wir damit um, wie gehen wir mit diesen Belastungen um, und die Reaktion darauf war ein sogenanntes Entlastungspaket der Bundesregierung, mit dem man die BürgerInnen davon entlasten wollte, welche hohen Kosten auf sie zukommen. Ja, und neben so, sage ich mal, steuerrechtlichen Geschichten wie so eine Erhöhung eines Arbeitnehmerpauschbetrags, also das, was man von der Steuer so absetzen kann, ein höherer Grundfreibetrag, so eine Energiepauschale, die einmalig überwiesen wird, so ein Einmalbonus von 100 Euro, also viele kleine Boni, gibt es eigentlich zwei Maßnahmen, die vor allen Dingen in der Öffentlichkeit diskutiert worden sind und die wir jetzt auch nochmal in den Fokus rücken wollen. Das ist nämlich einerseits der sogenannte Tankrabatt, der eigentlich kein Tankrabatt ist, sondern, wenn man so möchte, nur eine zeitlich beschränkte Reduktion der Energiesteuer auf Kraftstoffe. Jeder hat es bestimmt mitbekommen, da wurde die Steuerbelastung für Benzin gesenkt um 30 Cent je Liter und für Diesel um 14 Cent je Liter. Und ja, vorher groß und viel diskutiert. Mittlerweile von der Bundesregierung verteidigt, also sowohl Herr Lindner als auch vorher Scholz treten ja sehr deutlich dafür ein, dass das ganz viel gebracht hat. Die öffentliche Wahrnehmung ist ja in den meisten Fällen eine andere, nicht nur an den Tankstellen, sondern auch bei den meisten Menschen. Das ist der eine Punkt quasi, was umstritten war, und das die zweite umstrittene Maßnahme hat man im Intro gehört, das ist das sogenannte 9-Euro-Ticket, für das man also für 9 Euro je Monat mit dem öffentlichen Personennahverkehr im Nahverkehr, wie der Name es schon sagt, entsprechend durch Deutschland reisen kann. Jeder hat es mitbekommen, das gilt natürlich nicht für jede Strecke, schrecklich nicht für jeden Zug. Wenn die Deutsche Bahn Fernverkehr den betreibt, gilt das wieder nicht. Aber zumindest hätte man die Chance, nach Sylt zu fahren und sich Sylt anzuschauen. Das war ja das größte Thema in diesem ganzen Kontext. Und das sind genau die beiden Maßnahmen, die ich mit euch gerne kurz in den Fokus rücken wollte, weil sie ja die sind, die auch in der Öffentlichkeit am meisten diskutiert worden sind im Zuge dieses Entlastungspaketes. Und deshalb wäre quasi meine Eröffnungsfrage relativ frei. Ja, wie schätzt ihr denn diese beiden, vor allen Dingen diese beiden Maßnahmen ein? Haben die in irgendeiner Form einen Zweck gehabt, einen Sinn gehabt? Haben die das erreicht, was sie erreichen sollten, wenn man das aus der heutigen Sicht sieht? Oder ist das einfach alles nur nett gemeinte Klientelpolitik, wie man es so häufig lesen konnte? Und LP, du darfst gerne starten.
Ja, also zum Thema Tankrabatt, also muss ich ehrlich sagen, ich glaube, da fühle ich wie der Großteil der Bevölkerung. Ich habe mich, auf gut Deutsch gesagt, ein bisschen verarscht gefühlt. Am 30. April war das, da wollte ich noch tanken fahren und dachte mir, ach Mensch, warte noch ein bisschen. Und da war es 1,98, ich werde es nie vergessen. Am nächsten Tag, der 1. Juni, waren es 1,97. Also dieser 1 Cent Tankrabatt, also, und das hat sich jetzt auch, gut, jetzt inzwischen ist es besser geworden, aber jetzt auch nicht so viel, dass man da wirklich nicht wirklich was von einem Rabatt merkt. So wie er betitelt wird und so wie ich das verfolgen konnte, auch eigentlich sich die ganze Bevölkerung da eher drüber aufregt, als es ja sich darüber zu freuen, weil es einfach für den Großteil einfach kein Rabatt ist.
Ja, Thema Tankrabatt ist eine schwierige Angelegenheit, dass da die FDP was gemacht hat, was Mineralölkonzernen hilft, das ist für mich ein Riesenschocker gewesen. Also ich habe es kaum geglaubt, dass Christian Lindner da sowas macht. Ja, also ob das was gebracht hat, keine Ahnung. Ich fahre noch kein Auto, ich habe nicht getankt ich habe noch nie getankt, wenn man es so sagen möchte. Kann ich nicht so viel zu sagen, aber ich glaube, andere Maßnahmen wie eine Übergewinnsteuer wären da wesentlich sinnvoller gewesen. Zum 9-Euro-Ticket. Ich bin mit dem 9-Euro-Ticket gefahren. Es war die schlimmste Zugfahrt meines Lebens. So offen möchte ich sagen. Ich bin von hier Werder aus nach Potsdam mehrfach gefahren, aber auch einmal bis nach Berlin. Und also, ich war kurz davor zu laufen und ich laufe sehr, sehr ungern. Es war absolut grauenhaft. Von daher finde ich, dass das 9-Euro-Ticket insofern, also ich glaube nicht, dass es ein Fehler war. Es war ein Fehler, es einzuführen, weil man vielleicht jetzt einige Leute vom Bahnfahren abgeschreckt haben könnte, weil sie eben in komplett überfüllte Züge einsteigen mussten. Also das kann ich schon sehen. Ich habe schon mit einigen Leuten gesprochen, die meinten, also nach der Erfahrung möchte ich jetzt erstmal nicht wieder in Zug einsteigen, was ich auch verstehen kann. Das war absolut grauenhaft. Dann ging teilweise auch die Klimaanlage nicht. Also grauenhaft, wirklich. Einfach nur grauenhaft. Aber an sich natürlich eine sehr, sehr sinnvolle Maßnahme, dass man den öffentlichen Personennahverkehr günstiger gestalten möchte. Und auch in Zukunft muss man da auf jeden auf jeden Fall Wege finden, wie es weiterhin so günstig bleibt, ob das jetzt eine Fortsetzung des 9-Euro-Tickets ist oder ich habe es gesehen, dass es ein Vorschlag von Dietmar Bartsch, also von der Linken war, dass man eben für 1 Euro am Tag, also 365-Euro-Ticket, dass man eben sowas einführt. Das muss in einem reichen Land wie Deutschland einfach möglich sein, weil es kann nun mal nicht jeder immer aufs Auto angewiesen sein. Und gerade wenn man jetzt auch davon ausgehen kann, dass Benzin noch teuer bleiben wird und tanken teuer bleiben wird, dann muss man da andere Möglichkeiten schaffen für die BürgerInnen, aber dann bitte, bitte auch mit gleichzeitigem Ausbau von der Infrastruktur der Bahn, weil aktuell, so wie es aktuell ist, das geht einfach nicht. Also da möchte niemand gerne mit Bus oder Bahn fahren.
Ja, also zum Tankrabatt brauche ich jetzt weiter nicht viel sagen, denke ich. Das hat LP schon recht gut beschrieben, da ist nicht viel beim Verbraucher angekommen. Zum 9-Euro-Ticket kann ich sagen, dass ich das auch genutzt habe. Ich war in Düsseldorf und war durchaus dankbar, dass ich mir vor Ort keine Gedanken um den Ticketkauf machen musste, sondern einfach so in die Trams und Busse steigen konnte. Und ich bin mir sicher, dass viele, gerade junge Menschen, dieses Ticket auch nutzen. Man hat ja jetzt vor kurzem die Zahlen gesehen. Ich meine, über 20 Millionen solcher Tickets wurden verkauft, plus 10 Millionen Semestertickets oder Azubi-Tickets, Dauertickets im Allgemeinen. Und da sieht man ja doch, dass die Nachfrage recht hoch ist. Und da halte ich eben wie JS auch den Vorschlag von Dietmar Barth für sehr sinnvoll. Auch unter derselben Prämisse, dass der Ausbau effektiver gestaltet wird. Ich habe das jetzt nicht so wahrgenommen, dass das Zugfahren auf Ablehnung gestoßen hat. Also klar, die Züge waren voller und ja, auch ich habe ein bisschen gelitten. Ich fahre nur noch mit dem Fahrrad zur Uni. Auf Öffis verzichte ich komplett dadurch. Aber ich glaube, dass viele auch dadurch auf den Geschmack gekommen sind, generell mehr mit der Bahn zu reisen und vielleicht durch die Vermeidung von Stoßzeiten auch durchaus positive Erfahrungen machen konnten. Insofern denke ich, dass die Einführung durchaus sinnvoll war. Ich befürchte aber selbst steigende Preise nach der Abschaffung, also ab September, Oktober, dadurch die herben Verluste natürlich dann Preissteigerungen meines Erachtens nach kommen werden und wenn auch nur über einen längeren Zeitraum verteilt.
Also ich bin ja ein bisschen empört, ganz kurz, ich bin ja ein bisschen empört, du siehst mich jeden Tag, aha, und jedes Mal, wenn ich Bahn gefahren bin, habe ich mich beschwert. Jedes Mal. Ich bin darauf angewiesen, mit der S-Bahn zu fahren, um zu meiner Schwester zu kommen. Meine ganze Familie wohnt in Berlin. Die Bahn verdient an mir in dieser Runde, glaube ich, am meisten. Und ich habe das 9-Euro-Ticket. Und seitdem es das gibt, es tut mir sehr leid, aber ist Bahnfahren nicht mehr dasselbe. Niemand trägt Maske. Niemand kontrolliert, ob die Menschen Maske tragen. Niemand kontrolliert, ob du ein 9-Euro-Ticket hast, ob du überhaupt ein Ticket hast. Ich habe jetzt seit Wochen keinen Kontrolleur gesehen. Ich bin einmal in meine Heimat gefahren und das ist eine Strecke von 3 Stunden. Danke dafür. Und ich sag mal so, ich wurde da noch nie nicht kontrolliert. Niemand hat Maske getragen. Viele Leute in der S-Bahn, vor allem, ich bin an einem Feiertag, was war das, der 1. Mai, glaube ich, bin ich Bahn gefahren. Alle waren betrunken, alle haben rumgehustet, rumgegrölt. Die Bahn war so voll, dass ich nicht mal richtig stehen konnte. Dann ist noch irgendwie eine Obdachlose mit ihrem Keyboard reingekommen und hat Keyboard gespielt. Ich bin ganz ehrlich, lasse mich öfter zum Stall fahren von meinem Freund. Ich lasse mich öfter von ihm zu meiner Schwester begleiten, weil, also allein, weil ich ein paar Probleme auch habe, generell so allein Bahn zu fahren. Es ist wirklich nicht mehr dasselbe. Ich finde, auf jeden Fall hat es einen Vorteil und es hat eine große Sache gebracht. Die Regierung hat gesehen, dass es Anfrage gibt. Es gibt Anfrage auf günstigeren Nahverkehr. Es gibt der Ansturm ist so groß, wenn man es nur ermöglicht. Wenn ich in meine Heimat fahren will, kostet mich eine Zugfahrt 15,50 Euro. Das heißt, wenn ich zurückfahre, dann bin ich 31 Euro ärmer. Und ich sag mal so, das ist innerhalb von Brandenburg. Ja, muss man gucken. Also das ist etwas, was mich total abgeschreckt hat immer. Und ich bin so froh gewesen in der Situation, das 9-Euro-Ticket gehabt zu haben. Aber auch natürlich auf den Busfahrten zum Stall, wenn ich mich nicht chauffieren lassen kann, so sage ich mal.
man kann viel meckern und ich habe viel gemeckert und ich sehe es ein. Auf der anderen Seite, ja, man ist ja Teil davon. Man ist ja Teil davon, dass die Bahnen überfüllt sind, weil Kleinvieh macht auch Mist.
Ich würde gern kurz darauf reagieren. Also dafür, dass das Ticket fast geschenkt ist, finde ich, so kann man das auch, also all das, was du beschrieben hast, irgendwie, oder kann ich zumindest all diese Sachen als Teil der Öffi-Experience in Kauf nehmen. Ich sehe aber ein, dass wenn das, oder ich sehe es genauso, wenn das Ticket auf Dauer eingeschafft werden würde, was ich sehr, sehr hoffe, dass man dann definitiv, wie er das gesagt hat, eben die Infrastruktur ausbauen könnte. Jetzt im Sommer, also im Sommer immer, ist Bahnfahren sowieso schwierig. Also da kriegt man Sachen, Gerüche seiner Mitmenschen mit, auf die man auch natürlich gern verzichten kann. Aber ja, dennoch ist es eine sehr gute Möglichkeit, eben da, also eben darauf aufmerksam zu machen und das Ticket zu nutzen als dauerhafte Möglichkeit, als dauerhaftes Ticket zu installieren.
Was ich nicht dulden kann, ist es, bei jeder Zugfahrt 40 Risikobegegnungen zu bekommen, wenn ich zu einem 11 Monate alten Baby fahre. Und ich hatte noch kein Corona so. Und das ist einfach unverhältnismäßig. Dann sollen sie wenigstens kontrollieren lassen, ob die Leute ihre Maske tragen. Und wenn sie danach wieder absetzen, dann halt wieder. Also früher wurde man ja auch gefühlt auf jeder Strecke kontrolliert. Aber wirklich, ich habe noch von niemandem in dieser Zeit gehört, dass er kontrolliert wurde. Und die Maskenpflicht, ich habe noch nie von irgendwem gehört, dass die FFP2-Maskenpflicht in der Bahn kontrolliert wurde. So, was bringen einem solche Regeln, wenn sich niemand dran hält? Ich halte mich übrigens daran, ich trage immer FFP2-Maske überall, auch beim Einkaufen und in der Bahn, überall. Ich verstehe es nicht ganz. Also, gute Idee und schlechte Umsetzung.
Also bezüglich des Tickets, da wurde ich in den letzten 2 Wochen 2-mal kontrolliert tatsächlich. Aber was du sagst mit der Maskenpflicht ist tatsächlich richtig. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass in allen anderen Bereichen die Beschränkungen fallen gelassen wurden und auch wieder Raves und so Feiern im Club absolut legalisiert wurde und ein bisschen so die Normalität auch angestrebt wird und ja irgendwie auch zurück ist. Und da wird das ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass
die Normalität übrigens bei einer bundesweiten Inzidenz von fast 700 und 140.000 Neuinfektionen.
Alles naja, Sachen. Wir sind im Sommer, in dem
das ja, alles Sachen, wird, die für uns mittlerweile Normalität sind.
Ja, naja, es wird zurückkommen, das sehe ich auch.
Um noch kleine Anekdote dazu. Um darauf mal einzugehen, also ich sehe das alles so wie ihr, da stimme ich auch total zu, auch dass die Infrastruktur da einfach nicht genug ausgebaut ist. Allerdings glaube ich auch, dass diese enorm überfüllten Züge oder beziehungsweise allgemein die enorm überfüllten Öffentlichen auch einfach daher rühren, dass jetzt so lange so viel geschlossen war und ganz viele Menschen auch einfach nicht wegfahren konnten, ihren Interessen nicht nachgehen konnten, nicht quer durchs Land reisen konnten oder allgemein reisen konnten. Und ich sehe es in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die haben sich jetzt ganz viele das 9-Euro-Ticket gekauft, einfach um mal rauszukommen, mal wieder was anderes zu sehen. Und einfach praktisch alles das, was sie jetzt in den letzten 2,5 Jahren nicht machen konnten, einfach mal wieder ein bisschen aufzuholen. Und weil man sich auch einfach nach einer Weile diese Normalität wünscht. Und ich glaube, dass da gerade enorm die jungen Leute, die eben größtenteils auf die Öffentlichen angewiesen sind, sehr davon profitieren. Was natürlich auch irgendwo ein Erlebnis dann wieder ist, in solchen überfüllten Zügen zu sitzen. Auch wenn es vielleicht in dem Moment nicht schön ist, aber gehört irgendwo jetzt anscheinend auch zur Normalität dann dazu. Und ich muss sagen, dass ich weiß nicht, wie es an anderen Universitäten ist, aber an der Universität Potsdam finde ich es sehr cool, dass da die Studenten praktisch auch entlastet werden, dass eben ein Teil des Semestertickets zurückgezahlt wird für den Zeitraum, wo das 9-Euro-Ticket praktisch gilt. Und ja, fraglich, wann das Geld dann wirklich bei uns wieder ankommt, aber erstmal haben wir praktisch die Zusage und das finde ich schon mal sehr gut, dass da wirklich alles bedacht wird, gerade die jungen Leute.
Kann ich jetzt was sagen?
Ja, leg los, wir warten auf dich.
Oh, nach 5 Anläufen gefühlt. Ich wollte nur noch sagen, die Infrastruktur wollte ich auch ansprechen und vor allem die ständige Verspätung der Deutschen Bahn. Also es ist ja wirklich so, dass die Deutsche Bahn generell schon immer 5 Minuten Verspätung hat. Das wird ja auch gar nicht mehr angezeigt. Das wird ja erst, wenn sie 6 Minuten Verspätung hat, angezeigt, dass sie 5 Minuten Verspätung hat. Deswegen muss da unbedingt etwas geregelt werden und auch die Taktung erhöht werden. Dazu muss natürlich auch die Infrastruktur dann ausgebaut werden. Und vielleicht sollte man auch darüber nachdenken, die Gleise etwas länger zu machen, vor allem beim RE1, um mehr Waggons zu haben, um dann mehr Platz zu schaffen.
Du meinst wahrscheinlich die Bahnsteige länger, die Gleise länger bringt da wenig.
Ja, natürlich, die Bahnsteige, nicht die Gleise.
Gut, dafür habe ich es verstanden. JS, wolltest du noch mal reagieren, sonst gebe ich LP das
Wort? Ich wollte noch ganz kurz 2 Sachen sagen, ist ganz schnell. A, EN, ich habe tatsächlich von einer Person gehört, dass sie kontrolliert wurde, die Maskenpflicht in der S-Bahn. Und ich habe es nicht geglaubt. Also, er hat mir versichert, dass es so war. Ich glaube ihm das, von daher Chapeau an die Deutsche Bahn. Und andere Geschichte auch, die mit der Maskenpflicht zusammenhängt. Ich wurde von einem älteren, netten Herrn als Nazi bezeichnet, als ich ihm gesagt habe, dass er bitte seine Maske aufsetzen soll, während ich ein Buch über die Antifa in der Hand hatte. Wohlgemerkt, das war, glaube ich, meine Lieblings-9-Euro-Ticket-Geschichte bis jetzt. Das fand ich doch sehr amüsant. War auch abends um 23 Uhr, da sollte ich vielleicht nicht mehr fremde Männer, die wesentlich älter sind als ich, darf sowas ansprechen, aber ich bin manchmal etwas dumm. Das war alles von mir.
Tja, die Einhaltung der Maskenpflicht ist sowieso so eine andere Geschichte, die man ja da nochmal besonders sehen sollte und kennen sollte. Ja, vielleicht nochmal als kleine Abrundung, wenn man das so sagen möchte, der Punkt, dass natürlich diese Einführung des, oder eigentlich vor allen Dingen die Einführung des Tankrabatts natürlich auch einen komischen Anreiz irgendwie für sich gibt, weil natürlich das 9-Euro-Ticket, da war es irgendwie noch nachvollziehbar, es fördert den ÖPNV, es fördert die Idee umzusteigen auf andere Verkehrsmittel. Mit all den Folgen, die wir gerade gehört haben, beim Tankrabatt muss man leider sagen, fördert es ja eigentlich genau das Verkehrsmittel, was, ja, wenn man so Richtung Klimawandel denkt, eher problematisch ist. Insofern ist das sowieso als Maßnahme an sich schon kritisierbar gewesen. Ob die von JS genannte Übergewinnsteuer da jetzt so eine Möglichkeit gewesen wäre, möchte ich mal dahinstellen. Da ist die Bilanzierung eine andere Geschichte. Aber grundsätzlich ist ja nochmal gesagt, dieser Tankrabatt an sich ist schon schwierig. Da hätte man wahrscheinlich über andere Maßnahmen mehr den Menschen helfen können als über diesen besagten Tankrabatt. Und beim Euro-Ticket habt ihr alle Facetten, glaube ich, genannt. Da hat jeder jetzt irgendwie mal Kontakt mit gehabt. Die Förderung des ÖPNVs, glaube ich, da sind wir uns alle einig gewesen. Die ist wichtig. Die Umsetzung vielleicht ist hier die Frage gewesen, ob das so geschickt gelöst worden ist insgesamt. Und vor allen Dingen, wird immer wieder betont, es ist nur eine Maßnahme für 3 Monate und bloß nicht länger, warum auch. Hans, du hast quasi für diesen kleinen Block das Schlusswort.
Ja, beim 9-Euro-Ticket, da ist mir die Idee gekommen, das ist ein bisschen so, als wenn der Kneipenwirt ruft, Freibier für alle, und dann steckt ein 10-Liter-Partyfässchen an der Zapfanlage. Das haut nicht hin. Gleichwohl, also das war sozusagen Scheitern mit Ansage in jeder Hinsicht. Die Infrastruktur, habt ihr nun wirklich lang und breit richtig erzählt, ist dafür nicht vorhanden. Gleichzeitig wird das gemacht in den Sommermonaten, wo es nicht für viele nicht so zwingend nötig ist, den ÖPNV zu benutzen. Gleichwohl der Grundgedanke darin zu sagen, wir brauchen einen öffentlich zugänglichen, zu niedrigen Kosten, öffentlich zugänglichen allgemeinen Personennahverkehr, das ist der richtige Grundgedanke. Und der wird auch mit dieser temporären Maßnahme, wird ja promotet. Das ist aus meiner Sicht der einzige Nutzen, den ich darin wirklich sehe. Deswegen bin ich absolut bei der Idee von Bartsch oder anderen, dass man sagt, ja, ich nenne es jetzt mal Sozialticket, ein Freitarif oder wie nennt man das? Also ein Tarif für alle, der rund übers Jahr gilt und der finanzierbar ist. Der wird nicht kostendeckend sein, da muss die öffentliche Hand Zuschüsse leisten, aber eine Verstetigung des sozial tragbaren Transports. Das ist das, was dieses temporäre Modell hoffentlich als Gedanken, als richtigen Gedankenkern transportiert. Und wenn diese Debatte dadurch befördert wird, dann hat es wenigstens das gebracht. Der Tankrabatt ist wirklich komplett Gaga. Am Ende war das eine Subventionsspritze für die Mineralölindustrie auf verschiedenen Ebenen. Das muss man sagen. Was sich hier zeigt, ist ein strukturelles, sowohl beim 9-Euro-Ticket als auch beim Tankrabatt, auch ein strukturelles Problem von Politik. Weil wenn sich Bundespolitiker oder auch Haushälte auf Landesebene das angucken, dann sagen die, wir haben doch enorm was gemacht, was diese Maßnahme kostet. Ja, da bist du sofort im mehrstelligen Milliardenbereich. Dass davon bei den einzelnen Kunden so gut wie nichts ankommt, das ist die Kehrseite der Medaille, die dann aber von denen, die nur auf ihre dicken Zahlen der Gesamthaushaltsbelastung kommen, gar nicht mehr realisiert werden. Deswegen auch da gilt eigentlich das Prinzip, dass man sagt, wer in dieser Gesellschaft ist von den auch Kriegsfolgen, also nicht nur Kriegsfolgen, es sind immer noch Pandemiefolgen, es sind Folgen der Klimakatastrophe. Welches untere Drittel der Gesellschaft, finanziell untere Drittel, ist von den Teuerungen besonders betroffen? Die müssen gezielt entlastet werden. In welcher Form auch immer. Ob man dann sagt wegen mir, dann sollen Berufspendler mit einem Maximaleinkommen bis, dann sollen die zweimal im Monat einen Tankgutschein für 40 Liter oder so kriegen, keine Ahnung. Aber die Entlastung muss zielgerichtet dorthin gehen, wo der Bedarf am größten ist. Und das hat die Politik strukturell bis heute überhaupt noch nicht geschafft. Das wird aber, glaube ich, der Maßstab sein müssen.
Ja, die deutsche Politik tut sich etwas schwer, wenn es um Helikopter-Money geht. Das ist ja letztlich die Idee, wir schenken irgendjemandem Geld und mach mal damit, was du willst. Genauso schwer tut man sich damit, wenn es darum geht, nur die unteren Schichten zu entlasten. Das ist ja leider die Diskussion, die wir immer haben. Wenn, dann muss es alle betreffen. Ist vielleicht auch ein bisschen das Problem, wenn die FDP in der Bundesregierung sitzt. Aber gut, das ist eine andere Frage. Um den Punkt nochmal aufzunehmen. Ja, übrigens eine Lösungsmöglichkeit, das soziale Klimageld, was gerade diskutiert wird, wäre so ein Ansatz. Aber auch da kommt das Geld ja erst im Nachhinein noch. Das hilft ja im akuten aktuellen Monat auch kaum jemandem. Gut, damit würde ich diesen kleinen Block auch schließen und würde in den letzten übergehen. Der Blick auf die aktuelle Situation der NATO, die quasi den Bogen damit auch zum Beginn zu China und damit auch irgendwie zurückschlägt auf den Ukraine-Krieg. Und da würde ich Ian das Wort erteilen.
Kleiner Disclaimer im Voraus. Ich hatte heute den Stress meines Lebens mit der Bahn. Das ist ziemlich passend. Und bei den Temperaturen, ich glaube nicht, dass ich mich sehr gut, da fängt schon an, artikulieren werde können. Und bitte vielmals um Verzeihung. Und das Thema vorzubereiten war in der Hinsicht schwer, dass gefühlt alle 5 Minuten eine neue Meldung kam und eine neue Entwicklung, zumindest in den letzten Tagen. Ich habe es sehr, sehr aktuell jetzt nochmal recherchiert und versucht, dem Thema die Aktualität zu geben, die es verdient. Deswegen würde ich sagen, fange ich einfach mal an. Also in den letzten Tagen und Wochen wurde ja um den Beitritt von Finnland und Schweden zur NATO verhandelt. Und nach steigenden Spannungen von Russlands Seite aus äußerten sie sich jetzt vor ein paar Wochen und hatten Interesse an einem Beitritt, was für einige Diskussionen sorgte. Vor allem Russland kritisierte natürlich das Vorhaben scharf. Das gesamte Thema jetzt hier mit allen Hintergründen zu beleuchten, würde definitiv den Rahmen sprengen. Und das ist etwas, was mir hoffentlich keiner übel nimmt, weshalb ich das jetzt nur so ein bisschen oberflächlich ankratzen kann. Also Finnland und Schweden geben ihre Neutralität angesichts der Spannungen auf, die im Moment im Ukraine-Krieg herrschen. Und ein Aufnahmeverfahren wurde begonnen und ist meiner Meinung nach jetzt auch abgeschlossen. Ja, abgeschlossen. Zuvor gab es wochenlang eine Blockade des türkischen Präsidenten Erdogan, welcher einen Beitritt der Länder nicht duldete, um daraus seinen Nutzen ziehen zu können, wie er halt so ist. Die NATO hat damit einen strategischen Gewinn erzielt, vor allem durch die territoriale Erweiterung und eben die neuen Verbündeten. Im gleichen Zug stärkt es natürlich auch die militärische Präsenz durch das neue Streitkräftemodell und höhere Einsatzbereitschaft. Auf der Gegenseite wirft Russland jetzt der NATO in Anführungsstrichen imperiale Ambitionen vor und eine angebliche Festigung der Vormachtstellung. Die internationalen Angelegenheiten wären damit nicht mehr stabil und das Hauptziel sei es nicht mehr, dass die Lage der ukrainischen Bevölkerung verbessert werde, sondern einzig und allein die Interessensfestigung und der Eigennutzen. Genau. Putin dementiert zudem, dass ein aktiver Kampf gegen eine Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO ein Auslöser für die Mitgliedschaft Finnlands und Schwedens sei. Und da würde ich jetzt schon mal einfach eine kleine Frage stellen. Und zwar handelt es sich beim Beitritt von Finnland und Schweden tatsächlich um das nötige Druckmittel gegen Russland?
Ich würde vielleicht mal eröffnen. Ich glaube, erstmal anfangen. Dann ziehe ich mich zurück. Du bist die Klügere von uns. Leg los.
Ah, I doubt that, aber ja. Also es ist eine sehr schwierige Frage auf jeden Fall. Ich finde, Druckmittel ist schon mal kein völlig falscher Begriff, da Russland ja gerade durch die Grenze zu Finnland auf jeden Fall dann die direkte Grenze auch zu einem NATO-Staat hätte und zumindest, was militärische Manöver angeht, erstmal eingeschränkt wäre. Viele Experten sprechen jetzt natürlich davon, dass es immer noch den See- und Luftraum gibt. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Also es gibt noch genug Möglichkeiten, Russlands anders zu reagieren. Aber ich denke schon, dass gerade durch die Aufnahme Finnlands, aber auch Schweden, was als Land ja wirklich sehr, sehr lang neutral geblieben ist und kaum in internationale Konflikte involviert war, abgesehen vom Beginn des 19. Jahrhunderts. Und dass diese Entscheidung von beiden Ländern auch relativ zeitgleich getroffen ist oder in einem sehr kurzen Abstand Schwedens zu Finnlands, denke ich auch, dass diese Geschlossenheit, die jetzt auch dadurch der NATO gegenüber oder die Geschlossenheit, das Bekenntnis zur NATO, Russland auf jeden Fall oder Putin auf jeden Fall verunsichern könnte. Es gibt aber genug Faktoren, auf die wir wahrscheinlich noch gleich eingehen werden, bezüglich der Türkei, die wiederum den Punkt ein bisschen dementieren. Insgesamt denke ich aber schon, dass die NATO dadurch stärker wirkt und dass auf jeden Fall Putin an seinen Maßnahmen einschränken könnte, gerade militärisch.
Ich würde vielleicht erstmal zustimmen. Aha, hat recht. Ich habe ja gesagt, sie ist die Klügere. Das sieht man da auch wieder. Nee, also sie hat natürlich grundsätzlich recht. Es ist sicherlich so, dass dieser mögliche Beitritt, ist ja beschlossen, aber noch nicht vollzogen, deshalb sage ich mal mögliche Beitritt von Finnland und Schweden natürlich jetzt erstmal rein territorial und rein von der Hardpower, den Soldaten und den militärische Reservoir, was auch alles natürlich die NATO entsprechend stärkt, plus mit Finnland ja eine lange, lange Grenze jetzt zu Russland hat, die auch entsprechend von militärischer Bedeutung sein könnte, falls es auf den Fall X ankäme. Ob sich Putin davon wirklich so reizen, also ich sage es mal, für Putin wirklich eine Herausforderung ist, das möchte ich mal dahinstellen. Natürlich kritisieren sie das jetzt, natürlich sehen sie das als Problem und ja, irgendwie ist das natürlich genau das, was sie nicht wollten, das haben wir auch im Intro ja gehört, dass die NATO gestärkt wird. Ob das jetzt wirklich ihn auch so betrifft, das möchte ich mal dahinstellen. Nicht, weil er das nicht möchte. Er wollte ja mal vermeiden, dass die NATO direkt an seiner Grenze steht. Das hätte er jetzt ja auf einer unglaublich langen Landesgrenze. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er diese Gefahr wirklich so extrem sieht. Also ob das da auch das Gebiet war, was für ihn von Interesse ist. Denn wenn man dieser Großmachtfantasie nochmal Glauben schenken mag, der Wiederherstellung der Sowjetunion, dann war der Nordbereich jetzt nicht unbedingt das, was für ihn von Wichtigkeit war. Ich glaube, die entscheidende Frage ist halt, schafft diese Maßnahme, die NATO zu stärken und zu stärken, vor allen Dingen als Bündnis und im Sinne des Zusammenhalts, das, was er eigentlich wollte, die Destabilisierung Europas, die Stabilisierung der NATO, Destabilisierung von Demokratien. Wenn es diese Maßnahme schafft, das zu stabilisieren, dann ist es ein Verlust für ihn. Wenn diese Maßnahme am Ende aber sich herausstellt, auch im Zuge des Verhältnisses zur Türkei, dass es eher die NATO in ihren Handlungen hemmt, dann kann es ein Gewinn für ihn sein. Also ich sehe da noch nicht richtig das endgültige Bild, in welche Richtung es vielleicht final kippen könnte.
Herr Karbisch, Sie haben offensichtlich mein Dokument nicht gelesen, sonst hätten Sie gewusst, dass das meine Schlüsselfrage am Ende war. Also inwiefern ist jetzt die Relevanz der NATO
festig? Doch. Ja? Und ja, ich habe es sogar offen vor mir, dementsprechend selbstverständlich.
Ah, perfekt.
Aber du kannst die Frage ja trotzdem stellen, es lässt ja nicht an meiner Position zweifeln, du.
In Ordnung, in Ordnung. Also was ich jetzt, was man jetzt als Reaktion von Russland meiner Meinung nach schon sehr deutlich sehen kann, ist, dass sie darauf vorbereitet waren. Also, dass man schon, glaube ich, irgendwo damit gerechnet hat. Also allein, weil jetzt schon mit so, also Putins Angriffskrieg funktioniert ja hauptsächlich durch das riesige Propagandanetzwerk, was er sich aufgebaut hat. Und er nutzt all das ja jetzt schon riesig zur Propaganda. Natürlich ist es nicht das Einzige, versteht mich nicht falsch, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber jetzt äußert er sich zum Beispiel so, dass dieses Bündnis und die neuen Verbündeten eine potenzielle Bedrohung seien und sich jetzt auf Gegenmaßnahmen eingestellt werden muss und dass es halt so ein Vorwand sei, selbst in die vermeintliche Rolle des Reagierenden zu schlüpfen, statt der Agierende zu sein. Was wollte ich noch sagen? Ah, genau. Als ich nochmal jetzt vorhin kurz, als ich zu spät gekommen bin, geguckt habe, gelesen habe, war das, wie hieß er doch gleich, russische Namen, Lavrov. Lavrov der EU vorgeworfen hat, keinerlei Interesse für Russlands Haltung zu zeigen und dass alle Entscheidungen eh von Washington diktiert seien, dass die USA allen Staaten ihrem Willen unterwerfen wollen und Zitat, der eiserne Vorhang wird heute von den Westlern selbst errichtet. Und allein solche Aussagen bekräftigen natürlich seine Propaganda extrem.
Eigentlich muss man auf diese Vorwürfe gar nicht erst eingehen, aber ich würde trotzdem ein Gegenargument nennen wollen. Und zwar, dass Finnland und Schweden eben nicht der EU, sondern der NATO beitreten wollen. Und dass es durchaus Gründe dafür gibt, vor allem militärische Gründe, die Garantie abgesichert zu sein in einem Fall des Angriffs und das ist ja durchaus eine Eigenentscheidung. Und gerade in Finnland zeigen ja Umfragen, dass die Bevölkerung diesen NATO-Beitritt extrem stark befürwortet. Einige Zahlen gehen von über 70% in der Bevölkerung, über 90% der Abgeordneten aus. Und das ist für mich ein sehr eindeutiges Zeichen dafür, dass, also unabhängig davon, dass es natürlich Propaganda ist, aber dass diese Entscheidung von der Bevölkerung getragen wird. In Schweden sieht das ein bisschen anders aus. Da ist die Zustimmung nicht ganz so hoch, aber trotzdem auch noch verhältnismäßig hoch. Und ich denke, das wird sich auch noch über die nächsten Wochen entwickeln und das Befürworten sich auch eventuell verstärken. Und da sieht man ja schon, dass das totaler Humbug ist. Nicht, dass ich das nicht sonst auch angezweifelt hätte, aber um mal die Zahlen sprechen zu lassen.
Ich finde, das Thema hätte Platz für eine ganze Folge und für zwei Experten gleichzeitig. Trotzdem würde ich gerne noch eine Frage stellen und ich weiß, dass das Thema ziemlich komplex ist und vielleicht nicht alle da so wirklich drinstecken, aber vielleicht ja Hans. Und deswegen habe ich noch die Frage, nun ist es ja so, dass dadurch, dass die Türkei den ganzen Prozess boykottiert hat, gewisse Einwilligungen Unterdrucksetzungen quasi getätigt wurden, allerdings auf viele Wünsche von Erdogan ja jetzt tatsächlich eingegangen wurde. Also das Durchgreifen gegen die Arbeiterpartei und verschiedene Auslieferungen von Terrorverdächtigen. Meine Frage ist, hätte man Erdogan nicht auch anders unter Druck setzen können, die Blockade zur Angliederung zu ebnen? Weil klar, die Türkei hat eine große Machtstellung in der Situation und weiß das auch. Aber trotzdem hätte Erdogan
die Pläne ja nicht scheitern lassen können. Also, weil wenn er das getan hätte, wäre das ja pro-russisch gewesen. Und so will er ja nicht dastehen. Und gleichzeitig wäre das ja damit ein immenser politischer Druck gewesen. Also hätte man ihn nicht irgendwie unter Druck setzen können, dass man nicht so viele auf so viele seiner Forderungen eingehen muss?
Ich fürchte, nein. Erdogan ist ein Autokrat, ein diktatorischer Autokrat reinsten Wassers. Es ist ihm, und das hat die Vergangenen, haben die vergangenen Jahrzehnte gezeigt, relativ scheißegal, was irgendeine Weltöffentlichkeit sagt oder denkt. Solange er seine Machtstellung innerhalb der türkischen Gesellschaft stabilisieren kann, macht er das. Und b, er nutzt dazu gnadenlos die Verhinderungsmechanismen, die er hat, aus. Und wenn du sagst, er hätte es ja doch nicht verhindern können, doch. Die NATO muss einstimmig entscheiden über die Aufnahme neuer Mitglieder. Und wenn ein Einziger sagt, nö, ich stimme da nicht mit zu, als Veto macht, kann er alles blockieren, was er will, und dadurch den Preis für die Zustimmung so hochtreiben, wie er ihn hochgetrieben hat. Ich wüsste wirklich nicht, mit welch anderen Mitteln als mit diesen Zugeständnissen, die jetzt gemacht wurden, also Modernisierung seiner, ich glaube, F-16 Flugzeuge. Er hat nicht die F-35 gekriegt, die er, glaube ich, eigentlich haben wollte, aber Modernisierung F-16, die stärkeren Maßnahmen in den skandinavischen Ländern gegen die PKK und ihre Sympathisanten. All das sind Erfolge für ihn. Ich wüsste nicht, welches ein geringerer Preis gewesen wäre, den man ihm hätte abverlangen können. Das ist das Problem bei Veto-Mechanismen, wenn sie in den Hebeln, in den Händen von Autokraten sitzen. Das Zweite ist, die Eingangsfrage, ist denn jetzt diese die Norderweiterung, wenn man so will, der NATO, das geeignete Druckmittel gegen Putins Russland? Nein, ist es nicht. So war das ja auch nicht gedacht. Dänemark und Schweden, Finnland und Schweden haben ja nicht gesagt, wir wollen NATO-Mitglieder werden, um Druckmittel gegen Russland zu haben, sondern die haben sich verhalten wie, sagen wir mal, der Besitzer eines Einfamilienhauses, der die ganze Zeit gesagt hat, ach, sollen wir uns eine Alarmanlage und so einer Wachkompanie einen Vertrag machen? Nee, machen wir nicht. Und dann wird das Nachbarhaus überfallen, dann sagen, ja, vielleicht müssen wir das jetzt doch machen. Die haben einfach militärischen Überfall, Angriffskrieg in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft erlebt und haben gesagt, dagegen wollen wir uns schützen durch Beitritt zu einem Militärbündnis, wo klar ist, wenn wir da Mitglied sind, würde jeder Angriff auf uns von den anderen gesehen werden als ein Angriff auf sie und hätte entsprechende Konsequenzen mit dem Resultat, dass diese Konstruktion dann einen Angriff verhindert. Es ist also eine Form von Bündnisabschreckungspolitik. Aus diesem Grund sind sie, haben sie die Aufnahmeanträge gestellt.
Ganz kurz, aber ist das nicht Druck gegen Russland? Also
nein, es ist der, also Druck, unter Druck verstehe, würde ich jetzt verstehen, zu sagen, wir drängen dieses Land in irgendeiner Weise zurück. Was hier passiert, ist aus meiner Sicht, oder die Motivation dafür, ist, dass man sagt, wir schützen uns davor, dass also dieses Land mit uns Druck machen kann. Nein, nein, also gut, passiver Druck, finde ich, ist kein Druck. Also Schutz ist kein Druck. Druck ist in meiner Definition auch politisch gesehen ein offensiver Vorgang. Hier handelt es sich um einen defensiven Vorgang, um einen Schutzmechanismus. Man kann sagen, man stärkt die Schutzkräfte. Ja, das würde ich aber nicht unter politischem Druck verstehen. Das ist was, in meiner Terminologie wäre das was anderes. Dass Putin das, und da bin ich bei Pierre, relativ wurscht ist, dass er das schon mit eingepreist hat, gehört zur Tragik dieser Geschichte. Putin macht das, was man in der Soziologie Self-Fulfilling Prophecy nennt. Der Mechanismus ist so, wenn du alle Menschen in deiner Umgebung wenn du über die sagst, das sind alles gefährliche Verbrecher und du behandelst sie auch so, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie tatsächlich irgendwann dies auch werden. Putin hat genau das gemacht, indem er gesagt hat, NATO ist ja nur aggressiv, weil die NATO uns bedroht, muss ich jetzt präventiv sozusagen den Schlag gegen die Ukraine machen. Dadurch bringt er dann Finnland und Schweden dazu, dass sie sagt, jetzt wollen wir diesem Bündnis angehören. Und dann sagt Putin, siehste, habe ich es doch gleich gesagt, das ist ein aggressives Bündnis, das sich dann auch noch vergrößert. Das ist eine Situation, wie gesagt, in der für mich auch noch offen ist, wer am Ende da als Gewinner oder Verlierer draus hervorgeht, das ist unentschieden, weiß ich nicht. Da pokert Putin ziemlich hoch, aber er nimmt, das gehört auch zu seinem Politikansatz, dass er denkt, glaube ich immer noch denkt, der versammelte Westen ist eigentlich dekadent und schwach und wird diesem zähen, entschiedenen Durchhalte, Willen und der Kampfkraft des großen russischen Reiches nicht widerstehen können. Und das ist offen, das ist für mich offen, wie sich das weiterentwickelt.
Ganz kurz, es tut mir leid, Herr Kabisch, aber wenn Russland und China ein Militärbündnis eingehen würden, würdest du das auch nicht als politischen Druck empfinden?
Selbstverständlich. Wenn Russland und China ein Militärbündnis eingehen würden, dann wäre das ein neues Momentum, eine neue globale politische Kraft. Da müsste man dann noch sehen, wie würde dieses Bündnis ausgestaltet werden. Die NATO, wenn man in die Gründungsgeschichte der NATO reinguckt, die NATO wurde 1949 gegründet. Hintergrund war unter anderem, dass im Ergebnis des Zweiten Weltkrieges oder schon im Verlauf des Zweiten Weltkrieges die damalige UdSSR, die Sowjetunion, ihren Einflussbereich massiv gestärkt hat, durch Etablierung von sogenannten Volksdemokratien in Polen, in der DDR und anderswo. Und dass eindeutig eine Expansionspolitik, das war auch sozusagen im Zeichen der kommunistischen, stalinistischen Expansionsideologie, dass versucht wurde, sozusagen dieses Territorium zu erweitern, auch mit Gewaltmitteln, und dass da westliche Staaten mit Eigeninteresse der USA selbstverständlich gesagt haben, dagegen machen wir ein Bündnis. Das ist der Ursprungszusammenhang, dass im späteren Verlauf NATO-Staaten und die USA vorweg Angriffskriege gestartet oder unterstützt haben, ist ebenso historische Wahrheit, aber das ist die Gründungsgeschichte so. Und auch heute noch, wenn man in die NATO-Verträge reinguckt, es ist ein Verteidigungsbündnis und Aktivitäten der NATO als NATO, als Bündnis, bedürfen A, der Zustimmung von allen, und die Kriterien dafür sind definiert. Und wenn jetzt Russland und China sagen würden, wir machen ein eigenes Militärbündnis, dann müsste man wirklich gucken, in welcher Art sind die Verträge ausgestaltet. Sie würden es niemals als Angriffsbündnis deklarieren dürfen. Sie müssten es als ein Verteidigungsbündnis definieren. Es gibt aber keine sozusagen, ich wüsste jetzt nicht, wie man es real begründen würde. Und vor allem die Frage, wer wäre denn in einem solchen Bündnis die Führungsmacht? Bündnisse brauchen Führungsmächte. Würde Russland sich einem Zweierbündnis anschließen, wo das andere Land, China, die Führung hätte? Ich glaube nicht. Würde China sich einem Militärbündnis anschließen, wo Russland die Führungsmacht hätte? Eindeutig nicht. Also die treffen, wenn man so will, oligopolistische Verabredungen. Die unterstützen sich, wie man es auch jetzt sieht, gegenseitig. Aber dieses neue Militärbündnis China-Russland sehe ich im Moment jedenfalls nicht.
Puh, das war viel, Hans. Vielleicht,
sorry.
Nee, alles gut. Vielleicht noch als Schlusspunkt dazu. Also du hast ja gerade so die Geschichte der NATO dargestellt, wie auch immer. Was du für mich meines Erachtens so ein bisschen vergessen hast, dass die NATO nach 1990 aber in so eine Sinnkrise gefallen ist, weil ja natürlich der Feind nicht mehr da war. Und du gerade so getan hast, es ist nur ein Verteidigungsbündnis. Naja, stimmt nicht so richtig, denn für Out-of-Area-Einsätze im Zuge der humanitären Intervention, Responsibility to Protect, wurde sie ja mehrfach verwendet. Insofern vorsichtig. Aber was ich eigentlich erwidern oder dazusetzen wollte, ist ein bisschen der Punkt, wir haben ja gerade darüber gesprochen, welche Rolle die Türkei in diesem ganzen Deal hatte. Und es wurde darüber gesprochen, dass es ja auch ein bisschen Einstimmigkeit bedarf. Und man sieht daran so ein bisschen, dass die NATO, da sieht man auch Parallelen zur EU, nämlich je größer sie werden, desto schwieriger auch Entscheidungsfindung werden. Und die NATO, ähnlich wie die EU, irgendwann an eine Stelle kommen, wo man sich die Frage stellen muss, wie schaffe ich ein Bündnis zu sein, was auch schnell reagieren kann, was auch Entscheidungen treffen kann, ohne ständig mit Vetopartnern umzugehen. Das finde ich dieser Fall Türkei, auf den ich auch keine andere Antwort gehabt hätte als Hans, nämlich die Antwort, ich wüsste nicht, was man sonst hätte machen sollen, zeigt meines Erachtens ziemlich klar, dass auch die NATO reformbedürftig ist und dieser Satz von Macron, dass die NATO hirntot sei, zumindest auf diesen Bereich doch ziemlich gut zutrifft, nämlich, dass sie immer noch trotz Ukraine-Krieg nicht so wirklich eine innere Struktur gefunden haben. Jenseits dessen, es treffen sich Staaten intergouvernemental und sprechen miteinander. Und das ist auch so ein bisschen noch die Frage für die Zukunft und auch für das Verhältnis zu Russland.
Lass mich da wirklich nur einen Satz zu sagen, weil du ja recht hattest. Die NATO hat 1990 nach dem Zusammenbruch des alten Sowjetimperium-Feindes eine Sinnkrise. Und da ist die NATO wiederbelebt worden durch die Jugoslawienkriege. Ja, die Jugoslawienkriege, wo dann die NATO auf einmal in eine neue Rolle reingekommen ist mit dem mit einem Tiefpunkt, die Bombardierung Serbiens im Kosovo-Krieg oder als Beginn des Kosovo-Krieges gezeigt hat, ohne ein UN-Mandat, das war ein Tiefpunkt. Aber die Jugoslawienkriege, die im Übrigen angefangen haben, 10 oder 8 Jahre bevor Serbien von NATO-Bombern angegriffen wurde, die Kriege Slowenien und Kroatien, Unabhängigkeitskriege, waren 8 Jahre davor. Es hatte nichts mit NATO zu tun, auch das ist gerne russische Geschichtsverfälschung, muss man an der Stelle sagen. So, und die zweite Sinnkrise, jetzt liefert wiederum Putin mit seinem Angriffskrieg der NATO eine ideologische Frischzellenkur. Das ist ja sozusagen die Perversion der Geschichte, dass Putin mit seinen imperialen Angriffskriegen das Militärbündnis, das durchaus in Frage gestellt werden muss, auf einmal als sinnhaft erscheinen lässt. Das ist sozusagen der janusköpfige Erfolg, in Anführungsstrichen, von Putins Politik.
Gut, Ian. Wollen wir es abbinden an der Stelle oder hast du noch was zu ergänzen? Gott, dann haben wir unsere 3 Themen einmal betrachtet. Ich glaube, hat gemerkt, es waren unterschiedliche Bereiche. Vielleicht war es genau das, was es so interessant gemacht hat, dass es ganz verschiedenen Betrachtungswinkeln und ganz verschiedene politische Themen hier eine Rolle gespielt haben. Damit sind wir am Ende angekommen dieser Folge und am Ende auch der 2. Staffel, wenn man das so nennen möchte. Ich finde diesen Staffelbegriff zwar nicht so richtig passend, aber letztens hat es jemand mal geschrieben, also nehme ich es auf. Dementsprechend herzlichen Dank erstmal an Hans, dass du heute wieder bei uns warst. Herzlichen Dank an alle, die in dieser Staffel fleißig mitgewirkt haben. Ich habe vorhin schon gesagt, wir gehen in eine kleine Sommerpause, bevor wir dann in Staffel 3 starten. Staffel 3 dann sehr wahrscheinlich im September. Und zwischendurch die besagte Sommerreihe mit diesen 3 Folgen, in 2 Wochen Taktung, Abständen, immer montags in den Sommerferien hier in Brandenburg werden die veröffentlicht. Und immer knapp, wie gesagt, 60 Minuten mit den 3 Spezialthemen am Anfang alles gesagt. Wie immer könnt ihr uns auf allen Social-Media-Kanälen folgen. Ich möchte nochmal meine Spotify-Warnung erneuern, weil in letzter Zeit, letzte Folge jedenfalls, deutlich höhere Spotify-Abrufzahlen wieder hatte. Denkt daran, Spotify ist böse. Bitte benutzt jeden anderen Podcast-Player entsprechend. Habt ihr schöne Funktionen, Kapitelmarken, ihr könnt das schneller hören und. Das hat ganz tolle Funktionen. Die Folgen werden automatisch runtergeladen und also, ich brauche es nicht wiederholen. Sonst nochmal herzlichen Dank an das für das sehr, sehr breite Feedback zur Antisemitismus-Folge. Das war wirklich das war wirklich stark. Das müssen wir auch nochmal intern aufarbeiten. Da gab es auch ganz viel von verschiedenen Verbänden Feedback. Herzlichen Dank dafür, dass es auf so breite Rückmeldung gestoßen ist. Und bevor ich jetzt eigentlich zum Richtung Outro gucken wollte, möchte LP noch was sagen. Dann LP, du hast das Wort.
Ja, nur eine kleine Richtigstellung vorhin zum Tankrabatt. Da habe ich den 30. April genannt. Ich meine natürlich den 31. Mai.
Ja gut, 30. April oder 31. Mai, Hauptsache der Februar. Ja, also dementsprechend herzlichen Dank für diese Richtigstellung. Und bevor wir ins Outro gucken, möchte ich natürlich mich herzlich bedanken. 2. Staffel heißt, wir haben auch wieder fleißig in unserem Team dabei mitgewirkt. Einen herzlichen Dank an alle, die da fleißig dabei waren in dieser Staffel. Ohne euch funktioniert das Ganze nicht. Und neben Hans sind das eben die FlüsterInnen, die hier aktiv sind. Also an der Stelle auch nochmal großen Dank an euch. Ohne euch würde das hier so nicht funktionieren. Und dementsprechend gehen wir ins Outro und damit in den Sommer. Ich wünsche euch einen schönen Sommer, bleibt gesund, bleibt vor allen Dingen politisch, das ist mein altbekannter Satz. Und Wir würden uns freuen, im Sommer in die Sommerfolgen reinhört und dann spätestens im September. Zum Outro sage ich nur so viel. Es ist ein spezielles Outro, aber das muss es vielleicht auch sein, wenn es am Ende einer Staffel angelangt ist. Bleibt gut, bleibt politisch und dann bis bald.
Sie hörten den Politikgeflüster-Podcast, ein Podcast des Ernst-Haeckel-Gymnasiums. Über jegliche Form von Feedback freuen wir uns immer an podcast@ehg-werder.de. In diesem Podcast diskutieren Schülerinnen und Schüler der Oberstufe über Themen, die sie interessieren. Politik kann so erlebbar und spürbar gemacht werden. Flüstern Sie mit, hören Sie mit, schalten Sie ein, werden Sie auch zum Flüsterer.
Tja, und wer jetzt erwartet hat, es kommt ein ganz normales Outro, die muss ich leider enttäuschen, denn ganz normal sind diese Outros immer in dieser allerletzten Folge einer Staffel, wenn man das so nennen möchte, kurz vor dem Sommer eigentlich nie. Denn auch in diesem Jahr bedeutet das für uns, ja, uns verlassen ein paar FlüsterInnen. Wobei, verlassen stimmt nicht so ganz, denn wirklich gehen wollen sie hoffentlich nicht. Aber sie verlassen uns in der Form, als dass sie die Schule verlassen. Ja, sie haben ihr Abitur geschafft, Abiturzeugnis in der Tasche und sind deshalb auch besonders, weil sie dieses Projekt ja gemeinsam 2 Jahre begleitet haben und 2 Jahre Teil dieses Teams waren und 2 Jahre zusammen mit uns, mit ihnen, mit allen, die hierbei waren, gewirkt haben. Und dementsprechend geht unser besonderer Dank einerseits an TM, an LZ und an JS, die nun ja in die große weite Welt hinausziehen. Und man kann nur hoffen, aus Sicht von mir und aus Sicht der FlüsterInnen, dass ihr dabei bleibt. Oder aus Sicht der HörerInnen natürlich auch. Und dass ihr weiterhin auch fleißig Teil des Teams bleibt. Ich glaube, das wäre unser aller Wunsch. Tja, nur ist die Frage, wie feiert man das so richtig? Und tja, in diesem Jahr habe ich mich entschieden, wie wäre es denn, wenn wir einfach mal gucken und mal hören, was sagen denn die HörerInnen? Denn ich bedanke mich ja immer fleißig bei allen, die ganz viele E-Mails schicken, die sich als Fans von bestimmten FlüsterInnen outen, die ganz offen und ehrlich sagen, ja, den finde ich gut oder auch das finde ich nicht gut. Vielleicht wäre jetzt ja mal die Chance, da mal reinzuhören. Also mein spezieller Dank an euch drei für die wunderbare Zeit, für das gemeinsame Wirken, für alle Ideen, für alle Kritik und einfach dafür, dass ihr Teil dieses wunderbaren Projekts wart, ist quasi jetzt mal reinzuhören in Feedback an euch. Und dankenswerterweise konnte ich EN, konnte ich LP und konnte ich AHA davon überzeugen, genau diese Feedbacks auch noch vorzulesen. Insofern danke an euch, dass ihr Teil dieses wunderbaren Projekts seid. Danke, dass ihr mitwirkt, eure Zeit verwendet habt und ja, hören wir mal rein. Was ist denn das Feedback an euch? Wir fangen an mit TM.
Hörerin Clara. Für mich hatte TM seine Glanzstunde, als sie in eurem klasse Podcast zum Thema Rassismus einfach mal jeden platt gemacht hat. Klare Position, gut dargestellt. Hörergemeinschaft Kassel. Es gibt in eurer Runde so viele extrem unterschiedliche Charaktere, aber TM ist schon sehr besonders. Immer sehr ruhig, manchmal hat man sie nur am Beginn gehört und dann wieder kam sie quasi aus dem Nichts. Danke dafür. Unbekannt. Ich möchte mich bei TM bedanken. Ja, warum? Weil ich viel von mir in ihr sehe, eher ruhig, eher zurückhaltend. Aber auch sie schafft es immer wieder dabei zu sein und genau das schätze ich so an ihr.
Tja, das war die liebe TM und dann gehen wir weiter zu der Fragenstellerin Nummer 1, jedenfalls wenn man dem Feedback glauben mag, der lieben LZ.
Hörerin Sandra, für mich ist der heimliche Star immer LZ. Warum? Sie ist wie ein Tiger, der aus dem Dickicht springt und dann mit einer Frage alle entwaffnet. Unbekannt. Wie habe ich die Folge zum Krieg in der Ukraine, als nur LZ und EN da waren, absolut genossen? Für mich war dies so etwas wie ein Hallo-Wach-Effekt, denn da konnte LZ zeigen, was sie sonst nicht immer zeigt. Wie toll sie ist. Unbekannt. Ich mag alle von euch FlüsterInnen sehr, aber LZ gefällt mir besonders in euren Frageteilen immer sehr. Klar im Blick, gute Fragen und dabei immer sehr tiefgreifend. Es macht einfach Spaß, ihr zuzuhören. Hörer Lipella. Wenn man einen Wunsch äußern darf, dann LZ. Bleibe doch bitte noch lange dabei. No LZ, no party.
Tja, und zum Schluss. Ja, und zum Schluss kommt JS. Das Diskutiermonster, wie manche sie nennen in unseren Feedback-Mails. Oder einfach diejenige, die zumindest, wie es eine Hörerin ausgerechnet hat, diejenige ist mit den höchsten Sprechanteilen, denn durchschnittlich redet JS, jedenfalls wenn man dieser Hörerin und ihren Rechnungen Glauben schenken mag, pro Folge durchschnittlich 23 Minuten. Das halte ich fast für ein bisschen viel, aber okay, hören wir mal rein. JS, hier kommt dein Feedback.
Von Anfang an dabei ist auch JS. Ich bin mir sicher, dass sie viele von euch nicht nur zum Nachdenken, sondern auch gelegentlich zum Schmunzeln gebracht hat. Vollster Überzeugung, dass sogar ihre FDP-Freunde, wie JS sie oft direkt ansprach, sie ins Herz schlossen, freue ich mich sehr, sie im Namen von uns allen und den ZuhörerInnen zu verabschieden. Die letzten 2 Jahre waren aufregend und du, JS, hast einen sehr großen Teil dazu beigetragen. Das sehen nicht nur wir als Team so, sondern auch deine Fans. Aber hör selbst. Immer wenn ich euren Podcast höre, dann gibt es für mich einen Feinschmaus. Immer dann, wenn JS zu hören ist. Argumentativ, direkt, schlagfertig und mit so viel Wissen ausgestattet. JS ist mein Liebling. Der Politikgeflüster-Podcast ohne JS, was soll das denn sein? Jede Diskussion wird durch sie besser. Ich höre euren Podcast seit Folge 3. Und wenn man mal nicht übersieht, dass sich jeder von euch so wahnsinnig verändert hat, dann muss man wohl JS herausheben. Man könnte ja einen eigenen Podcast geben. Ich würde ihn hören. JS und der Politikgeflüster-Podcast. Das ist ein Match in Heaven. Wir hoffen, dass du auch nach deinem Abitur weiter flüstern möchtest. Gern natürlich in unserem Podcast. Und wünschen dir alles Liebe auf deinem weiteren Weg ins erwachsene Leben.
Tja, und damit sind wir durch. Feedback an unsere 3 FlüsterInnen, die das Abitur erfolgreich abgelegt haben. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und gleichzeitig verbunden mit der Hoffnung, hoffentlich bleibt ihr dabei in unserem Team. Ohne euch macht das nur halb so viel Spaß. Und wie ihr gehört habt, ohne euch macht es auch den HörerInnen ganz viel Spaß. Ja, und damit gehen wir ab in den Sommer, in die Sommerpause. Aber wie angekündigt, ist das ja keine wirkliche Sommerpause. Denn ihr hört uns alle 2 Wochen mit unseren Spezialausgaben. In diesem Jahr drehen die sich ja wie dargestellt um 3 Themen, die die Deutschen am meisten interessieren. Nämlich soziale Ungleichheiten, Bildung und Digitalisierung, jedenfalls wenn man den Umfragen Glauben schenken mag. Wir danken allen HörerInnen für ein unglaublich tolles Jahr, für unglaublich viel Support, für ganz, ganz viele, ja, Zehntausende, die uns regelmäßig hören. Dafür herzlichen Dank. Herzlichen Dank an diese Crew, herzlichen Dank an alle Beteiligten. Das macht viel Spaß und wir hören uns im Sommer oder allerspätestens dann im September zur 3. Staffel des Politikgeflüster-Podcasts. Macht's gut, bleibt gesund und politisch. Bis bald. Remember when